Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
So, liebe Community, wir sind drauf. Balthasar, wie immer, bis ist dein Sound anders. Woran liegt das? Rechtfertige dich bitte. Jetzt bist du wieder ein bisschen lauter. Ne? Ja, jetzt bist du wieder unerträglich laut. Sag nochmal was.
Ich sag ganz viel.
Ja, ich hab dich eingestellt. Ich glaube, ich hab dich eingestellt. Wir sind jetzt ungefähr gleich. Du bist minus 20. Du bist einfach eine minus 20 jetzt. Weißt du, wie ich meine?
Naja, das ist halt so wie jeden Sonntag, der Stevinio-Wetterflame zum Podcast dazu gehört, muss halt jede Woche Mittwoch der Balthasar hat den falschen Soundflame kommen.
Ja, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, nee, das schockt mich jetzt gerade echt. Wir gucken gerade, ich gucke nur noch auf die Ergebnistafel. Weil Deutschland gegen die Schweiz gerade spielt, es steht 3-3. Irgendwie, ich habe das Spiel angefangen zu gucken. Da stand es 0-2, habe ich ausgemacht und dann haben die Deutschen irgendwie Tore gemacht. Vielleicht bin ich der das Problem. Vielleicht sollte ich aufhören, die Nationalmannschaft zu gucken. Vielleicht würden die dann mal ein Spiel gewinnen. Ist auch geil. In zwei Spielen nicht einmal gegen die Schweiz gewonnen, falls jetzt nur einer reinfällt. In der Schweiz 1-1, zu Hause 3-3. Ich weiß auch nicht, gegen die Schweiz musst du eigentlich mal ein Spiel gewinnen irgendwie. Also heute waren wir ja quasi in Bestbesetzung, wenn man das so sagen kann. Ja, die Schweiz ist nicht schlecht. Irgendwie würde ich so vielleicht unter die Top 10 auf der Welt einordnen, aber.
Ja, du musst in zwei Spielen einmal gegen die Schweiz gewinnen.
Finde ich auch. Danke. Genau sehe ich es auch, ja.
Also ich denke, mal kann man unentschieden ruhig gegen die Schweiz spielen. Ich glaube, das ist keine Schande. Aber ja. Wenn man jetzt noch mit dem sehr schmeichelhaften 2-1 gegen die Ukraine nimmt.
Ja, ich weiß auch nicht, aber ich meine ganz ehrlich, also wenn ich mir den Fußball heute angucke, dann ist es auch wieder so der patentierte WM-Standfußball. Also zumindest ich weiß gar nicht, 30 Minuten, die ich geguckt habe, es war unerträglich. Also da ist keine Schnelligkeit drin. Die schieben sich die Bälle hin und her und wissen da nichts mit anzufangen. Arsene Wenger hat heute ein Interview gegeben, was ich eigentlich ganz cool fand, wo er gesagt hat, also ich liebe Arsene Wenger, ne? Ich finde auch das, was er zu Özil gesagt hat, echt richtig. Nämlich, dass das eigentlich ein ganz großer Fußballer ist, der einfach sehr geil Chancen kreieren kann. Der hat natürlich viel mit seiner Einstellung und seiner Ausstrahlung und seiner Moral so ein bisschen kaputt gemacht. Aber eigentlich ist Özil ja ein Geiler. So. Und ich finde es cool, dass in dieser schwierigen Phase der Typ einfach sagt, Leute, erinnert euch mal, was das eigentlich für ein geiler Fußballer ist. Also ich habe höchsten Respekt vor Arsene Wenger. Und Arsene Wenger hat heute im Interview gesagt, er sieht das Problem bei den Deutschen am größten Teil daran, dass sie keine Leute mehr haben, die von hinten das Spiel aufbauen. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Er sagt, guck mal, bei der WM war es der und der, bei der WM war das da und der. 2014, als Weltmeister wurden, waren das Boateng, waren das Hummels. Warte mal, den dritten hat er auch noch genannt. Warte mal. Lahm, so, die haben das Spiel von hinten aufgebaut, hat er nicht ganz unrecht. Ich erinnere mich irgendwie an die langen Pässe von Hummels oder von Boateng teilweise. Das stimmt schon, ne? Und wir haben so einen richtigen Spielmacher, haben wir nicht. Wir haben jetzt Havertz irgendwie, der, glaube ich, ein Megatalent ist, aber der baut das Spiel halt von hinten nicht auf irgendwie. Und gegen uns spielst du halt einfach, das hat die WM 2018 gezeigt, wenn du halt hinten irgendwie fest und defensiv geordnet stehst, kriegen die halt Probleme. Das war gegen Mexiko schon so, und heute ist es auch wieder so. Die stehen da irgendwie gefühlt mit 10 Leuten hinten drinne. Und die Deutschen schienen sich an der Strafraumgrenze den Ball hin und her und wissen damit nichts zu anzufangen. Irgendwie. Sie werden nicht schnell, explodieren nicht. Und dann gibt es den schnellen Gegenstoß und meistens irgendwie das Tor. Also, das wird also jetzt, keine Ahnung. Das Ding ist, ich bin ja ein großer Yogi-Fan, das weiß ja jeder. Ich habe ihn ja immer verteidigt. Aber vielleicht ist jetzt so ähnlich wie bei Kohfeldt, wenn du über so lange Zeitraum nicht erfolgreich spielst, so, wenn der Trainer auch noch so geil ist, ist einfach mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Aber auf der anderen Seite ist meine Angst halt, wen willst du holen? So.
Vor allem, ganz ehrlich, also ich glaube ehrlich gesagt, du kannst vor der EM gar nicht mehr wechseln, weil wann soll der neue Bundestrainer denn Chance haben, das Team irgendwie kennenzulernen? Das ist ja das ist jetzt keine Generalentschuldigung für den Haufen.
Das ist halt nicht so wie ein Vereinstrainer. Ich glaube, das ist noch was anderes. Und du hast ja auch vor dem Turnier kurz, um mit denen einzuspielen. Also das ist ja nicht
noch weniger Zeit, weil der Terminplan ja so gestaucht ist dieses Jahr.
Ja, das stimmt schon. Saison. Ja, werden die auch nicht machen, ist unrealistisch. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei der WM, bei der EM mal wieder enttäuschen werden. Ich sehe auch kein Licht am Ende des Tunnels. Also so Achtelfinale, Viertelfinale wird spätestens Schluss sein, denke ich. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Vorrundendesaster wie bei der WM, aber ich glaube, wir werden massiv enttäuschen. Und dann ist Yogi einfach weg, Punkt. Also würde er auch selber sagen, reicht jetzt. Und wir haben irgendwie, wenn du überlegst, irgendwie das Halbfinale der Champions League waren drei deutsche Trainer. Also wir, also gefühlt, jetzt mal ganz versuche, also subjektiv wie möglich zu sein, würde ich sagen, dass wir die, dass Deutschland aktuell die besten Trainer der Welt stellt. Aber die sind alle in ihren Vereinen irgendwie hoch angesehen, eingebunden und so weiter. Du kriegst halt einen Klopp oder einen von PSG, wie heißt der? Ich habe das Gesicht vor Augen. Tuchel und auch eine Nagelsmann, so, die kriegst du einfach nicht aus ihrem Verein raus. Also das ist ja so, Nationaltrainer ist auch immer so ein bisschen Endstation von Leuten, die es schon geschafft haben. So ein Hitzfeld ist ein gutes Beispiel so. Hat alles gewonnen und zum Ende der Karriere wird nochmal Vereinstrainer. Und da sehe ich einfach niemanden. Also was haben wir da für Alternativen? Das Grauen, was mir da einfällt, ist halt Klinsmann wieder. So, das ist so der einzige Trainer, wo ich sagen würde, der ist gerade, ja, der könnte es machen irgendwie. Und 2006 hat das
auch funktioniert. Ich hab keinen Bock drauf.
Ja, das kann auch sein. Aber 2006 hat das halt auch funktioniert, aber auch mit Yogi als Backup. Das ist halt alles, ich weiß auch nicht. Und wen willst du holen? Also sag mir, also Sammer fand ich, nach der WM haben ja alle gesagt, Yogi soll weg. Und das war so Sammer der Einzige, der mir einfiel irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob der Bock darauf hat. Von Sammer halt ja extrem viel. Also von daher, ich seh da einfach niemanden, der es machen könnte. So, Spiel ist zu Ende 3-3, ja.
Du kannst halt vielleicht, keine Ahnung, ja, die Leute haben ja durchaus, also ich sehe das wie du, ich finde die Frage nach dem wer denn sonst auch immer ganz interessant, aber die Leute haben natürlich nicht ganz unrecht, ich meine, Yogi Löw kannte halt vorher auch keine Sau.
Das ist halt die Frage. Der war auch Vereinstrainer und ja gut, nicht so erfolgreich, aber er ist halt den langen Weg gegangen, ne, er ist halt irgendwie, er war der, genau, aber der Sidekick von Klinsmann, das mochten ihn alle und sie hat sich quasi so den Weg erarbeitet, finde ich, kann man so ein bisschen sagen.
Es gäbe sicherlich so ein paar Sachen, aber du hast halt, sag mal, es gäbe Alternativen, aber die wären alle sehr risikobehaftet. Du hast halt nicht den einen Banger, jetzt sag mal, ich weiß, interessiert dich nicht, aber so der Quervergleich zum Handball. Da wurde der Bundestrainer, der war auch so ein bisschen, der war im Fußball, würde man sagen, war so ein bisschen so ein Laptop-Trainer, hat zwei Turniere gespielt, wurde dann rausgeschmissen und dann haben sie halt gesagt, so, bam, wir holen jetzt Alfred Sigurdsson, der ist irgendwie vorher mit dem THW Kiel. Keine Ahnung,
dreimal. Der war aber auch, als der Trainer war, Alter, da waren die Handballer aber auch richtig geil. Und als er wegging, ging irgendwie das mit ihm weggefühlt, ne?
Wir hatten vor ein paar Jahren einen Isländer, dann hatten wir einen Deutschen, jetzt haben wir wieder einen Isländer.
Ach so, jetzt, okay. Halt, ich habe keine Ahnung von Handball. Ich erinnere mich nur an diesen Isländer, wo, war Deutschland nicht sogar Europameister mit dem?
Weltmeister sind wir geworden, glaube ich.
Mit dem?
Nee, mit dem sind wir auch schon Europameister. Weltmeister sind wir mit Brand geworden.
Genau. Also ja.
Aber da kommt halt, jetzt haben wir einen Trainer, der halt, ne, der hat richtig Vereinstitel auf der hohen Kante. Und der ist halt auch, wie du sagst, und der hat eigentlich mit seinem Vereinsleben als Trainer quasi abgeschlossen. Er hat gesagt, so, ne, jetzt habe ich nochmal die geile Chance, irgendwie mit Deutschland eine richtig geile Handballnation zu trainieren.
Da hab ich jetzt Bock drauf. Aber das ist ja auch geil, ne? Also wenn du so eine Position hast, auch Yogi, du arbeitest irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Mal im Jahr. Hast du viel Sachverstand, also jetzt nicht mal Jogi, sondern so generell als Nationaltrainer, dass du dir einfach irgendwie ein System überlegst, irgendwie, du hast mega viel Zeit, du hast diesen direkten Druck nicht. Also eigentlich ist das total geil, finde ich. Also ja, ich hoffe, dass es auch früher spielt. Also mein Wunschtrainer ist halt eindeutig Klopp, aber ja, vielleicht nach seiner Zeit in Liverpool oder so. Das wäre der Hammer für Deutschland. Also ich glaube, was Besseres können wir uns nicht wünschen, ehrlich gesagt.
Ich bezweifle zumindest, dass Klopp, wobei ich da, bevor ich jetzt den Mund aufmache, ich sollte vielleicht einmal nachrechnen, aber ich glaube tatsächlich, dass Klopp auch in Liverpool nicht so lange bleiben wird wie in Dortmund. Ich glaube, er hat ja selber bemerkt, das letzte Jahr in Dortmund, das war ja schon, also dass da nachher noch die Wende geschafft wurde, das war ja mehr Glück als Verstand. Und ich meine, er war das ja auch selber, der ja gesagt hatte, so wie nach ein paar Jahren musst du eigentlich den Trainer wechseln, weil jeder Trainer sich mal totquasselt.
Es ist einfach so, ja. Er hat doch, glaube ich, bei Liverpool schon gesagt, irgendwie, nach Ende meines Vertrages höre ich auf und sein Vertrag läuft, glaube ich, noch 2-3 Jahre oder so. Also, ja.
Bin ich ganz sicher,
aber ich meine, Pep macht's halt eigentlich schlecht, ne? Pep hat immer gesagt, ne, guck mal, wie schnell der immer gewechselt, ne? Auch bei Bayern. Es gab ja eigentlich keinen Grund, bei Bayern München wegzugehen. Sein Vertrag lief aus, hat gesagt, Leute, ich habe hier alles gewonnen, bis auf die Champions League, irgendwie ist ja immer gescheitert. Bringt aber jetzt nichts irgendwie, ich habe meinen Pulver hier verschossen, irgendwie, ich war jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange der in München war, 3-4 Jahre oder so.
Ja, ja.
Ich mache jetzt was Neues irgendwie und ich finde, ich habe da Respekt vor, weil, also ich meine, ich bin nun Bremer, ne, das Bremer Modell funktioniert auch irgendwie, aber wahrscheinlich auch nur in Bremen, so, also so ein Otto Rehagel, der, ich glaube, 12 Jahre in Bremen war und Thomas Schaff, der 14 Jahre, die haben in dieser Zeit auch funktioniert, aber das ist halt wirklich Bremen, das ist halt ein Sonderfall. Ja. Streich in Freiburg ist, glaube ich, was Ähnliches. So, aber normalerweise ist halt so, dass gerade bei den europäischen Spitzenvereinen, dass die einfach, vor allem, das sind ja auch, was für Leute sind das auch da. Das kann man auch mit früher nur schwer vergleichen, finde ich. So ein, wenn ich an Otto Rehagel denke, der hatte also internationale Topstars auch nicht. So diese Söldner, in Anführungsstrichen, diese klassischen Söldner, hatte der nicht. Irgendwie. Von daher hatten die Spieler auch noch eine ganz andere Verbindung zum Verein. So ein Pep irgendwie, der hat ja nur Weltstars um sich rum. Und da ist es, glaube ich, noch schwerer, die zu motivieren und mit denen über langen Zeitraum Erfolg zu haben. Und so, von daher, ja, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, nach 3-4 Jahren zu sagen, Leute, es war geil bei euch, aber bevor ich irgendwie, dann nicht mehr erfolgreich bin und mich rausschmeißen müsste, ich glaube, das ist der bessere Weg.
Dann muss man in Guardiola und Barca, das ist ja fast, war ja fast ähnlich so eine Liebesbeziehung wie zwischen Messi und Barca. Ich meine, Guardiola ist ja auch immer noch Katalane und interessiert, also, ne? Das ist halt wirklich.
Ich glaube, in Barcelona wünscht sich auch jeder, dass er früher oder später zurückkommt.
Ja, aber selbst in Barca hat er trotzdem immer seinen Vertrag immer nur um ein Jahr verlängert. Nicht mal da hat er irgendwie langfristige Verträge.
Ich habe da Respekt davor, dass ein Trainer sagt, ich unterschreibe jetzt hier keinen 10-Jahres-Vertrag und ruhe mich auf meinen Lorbeeren aus. Sondern mein Anspruch ist es, Erfolg zu haben. Und da schauen wir mal, ob das immer noch funktioniert. Also ich meine, man sieht das an den besten Trainern. Kohfeldt ist auch ein gutes Beispiel dafür. Der ist jetzt nicht 10 Jahre in Bremen oder so. Aber der hat ja vorletzte Saison auch extrem gut funktioniert. Und irgendwas ist passiert, man ist ja nicht dabei, aber irgendwie hat er halt den Draht zu den Spielern verloren. Und jetzt hat es in dieser Saison bisher ganz gut geklappt und Bremen schwärmt schon wieder irgendwie, so von wegen, ja, läuft ja ganz gut, wir können unsere besten Spieler verkaufen, Klaassen und fast noch Rashica dazu, unsere Top-Spieler quasi, sagt dem Motto, ja, Saisonstart war ja gut irgendwie. Ja, genau, wir haben gegen ein komplett desolates Schalke gewonnen und gegen den Aufsteiger uns mit einem 1-0 durchgemogelt irgendwie. Also von daher irgendwie, spätestens wenn gute Gegner kommen, dann wird wieder sehr erschreckend deutlich werden irgendwie, dass wir from day one gegen den Abstieg spielen. Aber naja, in Bremen ist man sowieso ganz gut, sich immer zufrieden zu reden. Aber jetzt führt schon wieder zu weit. Lass mich über Fußball reden. Nächste Woche ist zum Glück wieder Spieltag. Jetzt am Wochenende irgendwie dieses Nationalmannschaftsgekicke. Ich lese überall die Zahlen, die Zuschauer gehen gravierend runter. Keiner mehr Bock auf diesen Standfußball. Nationalmannschaft ist einfach nicht mehr chic. Guckt keiner mehr und naja. Ja, das Geile ist, dass die Ukraine gegen Spanien gewonnen hat in der Gruppe. Spanien ist halt auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Aber das Lustige ist, die Gruppe ist halt geil, ne? Irgendwie, das darfst du auch keinem erzählen. Schweiz hat 4 Spiele und 2 Punkte, beide gegen uns. Ukraine hat 4 Spiele und 6 Punkte, ja? Wir haben nur 1 Sieg, aber 3-mal unentschieden, aber wir haben noch nicht verloren in der Gruppe, haben auch 6 Punkte und Spanien hat 7. Aber Spanien hat schon ein Spiel verloren. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Heimspiel gegen die Ukraine, was wir, ja gut, gegen Schweiz hätte ich auch gedacht, was wir gewinnen. Aber was man eigentlich gewinnen müsste, schon weil wir da gewonnen haben, so. Aber gut, es war auch knapp. Und dann wird wahrscheinlich das entscheidende Spiel wirklich gegen Spanien sein, um den Gruppensieg. Und nur die Gruppensieger spielen ja da irgendwie im Halbfinale gegeneinander oder irgendwie so. Ja, genau, es gibt nur 4 A-Gruppen, ja. Naja gut, ganz ehrlich, who the fuck cares? Es ist die Nations League. Who the fuck cares?
Ich finde, da muss man auch fairerweise mal auch jetzt einfach seine Meinung. Man kann nicht immer wechseln zwischen die Nations League ist irrelevant und Deutschland verkackt die Nations League.
Nö, ich glaube, es gibt niemanden, der die nicht irrelevant findet. Aber es geht ja auch nicht darum, ob sie irrelevant ist oder nicht. Es ist ja nun mal ein Pflichtspiel.
Scheiße spielen, ja.
Genau, und wir spielen einfach scheiße. Wir spielen seit 2018 scheiße. Also ist wirklich wenige Spiele. Es gab so 1-2 Spiele zwischendurch mit Sané wie heißt er denn? Mein Gott, ich und meine Dings muss wieder.
Gnabry.
Genau, und Gnabry, die haben da gewirbelt. Das war geil mal zwischendurch. Aber also, wenn du das Gesamtkunstwerk anguckst der letzten Jahre Nationalmannschaft, war das immer dieser Standfußball, immer dieses, uns fällt offensiv nichts ein. Wir haben irgendwie diesen tödlichen Pass nicht. Wir haben keine Schnelligkeit im Spiel. Und da ist so der Jugend immer verantwortlich für. Und so geil der ist und so wenig Alternativen wir haben, aber so gefühlt hat der seinen Pulver verschossen irgendwie. Das ist. Und wie gesagt, ich bin ein Fan von ihm. Also, naja. Lass mal Thema wechseln, sonst jauen die Leute wieder rum, dass es zu viel Fußball war. Heute ist Amazon Prime Day, ne? Oder irgendwie sowas Cyber Day, whatever.
Prime Day.
Und hast du dir irgendwas bestellt, sehr ehrlich?
Ja, ich habe mir tatsächlich heute
eine Webcam bestellt. Nee, was hast du bestellt?
Webcam.
Ah. Was für eine No-Name oder eine richtig Gier? Ach,
irgend so ein 20-Euro-Ding. Scheiß drauf. Hauptsache, man hat mal eine jetzt.
Damit du jetzt endlich deine Pläne, deine geheimen Pläne durchziehen kannst, um jetzt richtig, richtig heftig in Streaming zu gehen, ne? Mit Webcam.
Ja,
genau. Du wirst durchstarten. Ja, der Echo Dot ist halt immer so praktisch, ne? Und den kriegst du dann immer für ein 20. Das ist eigentlich immer ein Kauf irgendwie. Ich habe jetzt bald jedes Zimmer damit ausgestattet. Und ich mache immer mir die Mühe, irgendwie dann natürlich auch wegen der Raffling, ist ja klar. Ich bin da ja ganz transparent, da immer so ein paar Sachen rauszuholen. Und wenn man so ein bisschen näher reinguckt, sind da immer ein paar leckere Sachen dabei. Zum Beispiel diesen DJI Gimbal fürs Handy, den habe ich auch mir irgendwann mal gekauft. Ich brauche den nicht, das ist, oder ich benutze ihn sehr, sehr selten, aber das ist ein geiles Ding. Der ist runtergesetzt, der kostet irgendwie, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 120 Euro für bezahlt, der kostet jetzt irgendwie so 70 oder 80. Und vor allem, was ich am attraktivsten finde, ist diese GoPro Black. Davon habe ich ja die 8er Version, die gibt es jetzt als 9er Version. Und die ist ungefähr 100 Euro billiger. Die fängt irgendwo bei 500 irgendwas an. Bei Amazon kriegt man sie jetzt, während dieser Week, irgendwie für 430. Also wenn ihr Bock darauf habt, und die hat, ist nochmal verbessert, die hat nochmal dieses Stabilization, diesen integrierten Gimbal oder so. Und dann ist noch so ein Zubehör dabei und so weiter. Also das sind so, wo ich sagen würde, das sind zwei gute Angebote. Und ansonsten, es ist immer viel Scheiße dabei und sie verarschen einen halt auch, ne? Es waren zum Beispiel Babybindeln dabei. Und Leo, der, manchmal habe ich das Gefühl, der frisst die, so schnell gehen die weg. Und ich habe gerade welche bestellt, mich tot geärgert. Guck mal, warum wartest du nicht? Und dann steht da irgendwie so, warte mal, da muss ich mal das muss ich mal eben nachgucken, weil das echt lustig ist. Also weil das so typische Amazon-Nummer ist. Warte mal, das will ich mal eben nachstellen. Also, ich kann, das Gute ist, dass ich ja gucken kann, was ich dafür bezahlt habe. So, ich habe die am Wochenende bestellt und wir reden hier von einer Monatspackung. Da sind 136 Windeln drin, 40 Euro habe ich bezahlt. 40,89, also 41 Euro. So, und dasselbe Ding ist jetzt im Amazon Prime. So, ne? Und für 34,99. Das heißt, es ist 6 Euro günstiger. Muss man sich sehr überlegen, ob sich da der Ärger lohnt und so weiter. Aber was sie hier machen, ist halt, sie geben halt nicht 40,89 an, sondern geben 50,99 an. So, von wegen, ja, irgendwann hat das ja mal 50,99 gekostet. Ich habe aber 40 nur bezahlt oder 41. Und das ist Amazon, das ist ihre Taktik. Und da muss man halt echt immer sehr vorsichtig sein, ihr Lieben. Ich sag's ja immer wieder, wenn mir vorgeworfen wird, ja, mich würde ja eh nur verkaufen wollen mit Rafflings, yada, yada. Immer vorsichtig sein, ich schreib's auch eigentlich immer in jeden Blogantrag dazu rein. Diesmal habe ich es nicht gemacht, aber ich habe so oft gemacht, dass ich denke, dass die Leute auch, gerade meine Community, da schlau genug ist. Immer vergleichen, was es regulär kostet, ey. Das ist halt, selbst wenn es einem als das größte Schnäppchen der Welt verkauft wird. Sie haben jetzt auch zum Beispiel Apple-Produkte zum ersten Mal dabei, richtig im Sale. Und, die sind schon, okay. Bis vorhin war noch das iPad Air drin, das ist jetzt schon komplett weg. Apple halt, ne? Apple, geil, muss ich kaufen, kaufe ich mir. Naja. Ja, also von daher, ich guck mal, was morgen drin ist. Maris hat reingeschrieben, so die ganz mega großen Schnäppchen sind diesmal nicht dabei. Fand ich halt auch. Normalerweise ist immer so ein Kicker dabei, aber diesmal gar nicht.
Auch Amazon tatsächlich auch nicht. Ich habe vorhin noch in der Zeitung gelesen, sie haben dieses Jahr ihren Umsatz um 40% gesteigert.
Ja, wegen Corona, ne? Aber das ist halt scheiße, dann sollen sie das so einen Tag nicht machen, dann sollen sie einfach lassen. So, okay. Zum Beispiel für ein Echo Dot lohnt sich halt immer, aber.
Ja, tatsächlich sind die beiden Prime Days im Jahr die einkommensstärksten Tage, die Amazon hat.
Naja.
Dann weißt du, warum sie es nicht lassen.
Ja, aber es gibt ja keine Angebote. Das ist halt frech zu sagen, ja. Wir machen es, weil die Leute durch die Kinderpsychologie halt so viel kaufen. Aber so richtig fette Angebote gibt es eigentlich nichts. Beziehungsweise wenn dann nur die einen Amazon-Produkte. Aber gut.
Das ist in letzter Zeit häufiger so. Also nicht nur bei Amazon. Ein Freund von mir jammert da schon seit Jahren drüber, dass halt auch die Steam-Sales irgendwie von Jahr zu Jahr beschissener werden.
Finde ich halt auch. Das ist komisch, ne? Wenn ich an die ersten Amazon-Sales denke, das war ein richtiges Fest. Da habe ich ja wirklich mir die Wecker nachts gestellt. Irgendwie habe so geil, ich weiß noch, meine Canon 80D, ne? Die habe ich da gekauft und die war relativ neu raus und ich habe die 200 Euro billiger gekriegt da. Und ich wusste, dass das, weil ich da einige Mal auf den Sack gefallen bin, dass du da wirklich Punkt die Uhrzeit da sein musst und alter F5 spammen musst. Und das habe ich auch irgendwie und keine Ahnung, Minute später waren die ausverkauft. Das war so Mini-Dings, wie immer bei solchen Sales. Aber ich habe die wirklich gekriegt, 200 Euro billiger. Ich fand das so geil. Also am Anfang war das echt cool, weil in diesen Minutenangeboten und so weiter, konntest du halt echt Schnäppchen machen und es hat auch Spaß gemacht, darauf zu warten und sich da was rauszusuchen. Jetzt kannst du diese Daily oder diese Sachen, die da durchlaufen kannst, du brauchst gar nicht gucken, das ist nur Ramsch und Schrott. Und jetzt ist es so, dass nur noch diese irgendwie läuft die ganze Zeit, irgendwie Bundles von der Wii und was weiß ich was, dass das sich einigermaßen lohnt. Aber diese Magie, die sie dieses Amazon-Sales mal hatten, hat irgendwie die Gier bei denen völlig zerschossen, leider. Also, das haben sie nicht mehr gemacht, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, ah, scheiße, lohnt sich für uns nicht, weil, ja, was weiß ich, die Schnäppchen waren dann zu schnell weg oder zu wenig, ja, ist aufgefangen in irgendeiner Form. Ja, Balthasar, wie geht's dir sonst so?
Ich habe tatsächlich, hab was für einen Podcast sogar vorbereitet.
Hör auf.
Frage an dich, aber vorher einmal eine Beschwerde. Du Arschloch, hast mich süchtig gemacht von Stream Raiders.
Wie spielst du das denn auf Stream irgendwie?
Ich spiele es nicht auf Steam, ich lasse es wirklich gerade quasi als neues Browser-Game für mich einfach die ganze Zeit nebenbei laufen.
Wie? Du kannst doch gar nichts machen, wenn du nicht irgendwas raidest.
Du musst ja nicht bei den Leuten zuschauen, die du raidest. Ich raid einfach die ganze Zeit immer drei Leute, die gerade da sind, fertig.
Ach so, okay.
Bei einem, ich glaube, das ist tatsächlich sogar ein Bot, weil der läuft irgendwie auch schon seit einem Tag oder so durch. Da habe ich jetzt mittlerweile über 50 Raids drin. Was ja auch
für die kannst du heute Abend im Stream ja richtig uns helfen, so. Weil
ich hab gesehen, in der Community sind Leute, die haben immer noch Sachen, die deutlich höher sind als mein Kram. Aber ich bin jetzt im fast Tier 26 fertig, in diesem Monatsprogress da.
Spielst du als Browser-Game, lustig.
Ja, hab fast alle Legendaries. Ja.
Läuft bei dir.
Das ist halt super, wenn du irgendwie am Siedler zocken bist oder so. Weil du musst ja quasi nur alle 5 Minuten einmal kurz reinschauen. Irgendwie eine Unit irgendwo hinspielen. Weil wenn ich dann irgendwelchen Girly-Streamern dabei sind, da raiden halt auch 500 Leute. Das heißt, es ist eigentlich scheißegal, wo du deinen Kram hinsetzt. Hauptsache, du kriegst am Ende die Belohnung mit. Das ist super für nebenbei.
Oh, geil, läuft bei dir, ne?
Ja,
also ich fand es super geil, ihr Lieben. Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, ist es quasi ein Spiel für Streamer. Wo man dann halt so Bosse und so besiegen und killen muss und so weiter. Also, ja, das werden wir auch morgen im Stream wieder spielen. Das hat mir persönlich super viel Spaß gemacht. Und ja, aber ich habe es jetzt auch nicht weitergespielt, weil ich gedacht habe, irgendwie, das lohnt sich eh nicht und kann man eh nur, wenn man streamt. Von daher werde ich es einfach in den Streams weitermachen. Und dann können wir, ich bin mal gespannt. Also, wir haben beim ersten Abend schon den, ich habe auch den Entwicklern geschrieben, wieso haben die mir eigentlich nicht geantwortet? Arrogantes Pack.
Oder haben die mir geantwortet? Das komische Turnier da so ein bisschen ausgelastet.
Der Entwickler heißt, Stream Captain, doch heißen die. Oder nee, ist Stream Captain die App? Nee. Nee, Stream Captain ist die Dings. Ja, die haben mir nicht geantwortet. Was soll das, ne? Warte mal, ich hatte in den letzten Tagen, war das auch schon im Lars, habe ich einige Mails geschrieben, der hat er auch nicht bekommen. Ich schicke das jetzt einfach noch ein zweites Mal, nicht, dass es da irgendwelche Probleme gab. Weil komischerweise hat mir EA auch nicht geantwortet und die sind eigentlich relativ schnell und professionell. Von daher kann irgendwas in meiner Mail sein, das hatte ich schon mal, von daher schicke ich das jetzt nochmal eben neu. So. Nur, dass du es weißt. Ja, ich wollte, keine Ahnung, gerne mit denen näher zusammenarbeiten. Ne? Die haben ja viele Streamer mit Skins und so und ja, ich habe die mal angeschrieben. Einfach mal so gefragt, ob man irgendwie zusammenarbeiten könnte.
Aber ja auch, wenn ich das nicht verstanden habe, kann man dich ja dann auch supporten drüber.
Ja, aber erst, wenn ich einen Skin habe, oder?
Richtig.
Genau. Ja, gut, aber das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen Aufwand, ob da so ein Dulli wie ich ein Dings kriegt. Mal gucken, aber nachfragen kostet ja nichts. Ja, also das werden wir morgen auf jeden Fall im Stream spielen und morgen wird sowieso ein mega geiler Stream. Wir werden nebenbei immer diese Stream-Raiders spielen und Bosse töten. Wie gesagt, wir sind jetzt im Undead-Gebiet schon und dann werden wir auf jeden Fall in den Pre-Patch für Shadowlands reingucken, der morgen kommt. Soll jetzt noch nicht so arg viel enthalten, aber es ist auf jeden Fall diese Umstellung schon drinne, dass man nur bis Level 60 mehr spielen kann. Es wird ja zurückgesetzt. Und du hast alle Allied Races freigeschaltet. Das heißt, mal gucken, vielleicht werde ich im Stream morgen einfach so aus Spaß einen coolen Tirane anfangen. Das wollte ich sowieso schon, aber ich hatte nur keinen Nerv, die freizuspielen mehr. Und mal gucken, was der Patch sonst noch zu bieten hat. Ich glaube, was anderes Großes ist nicht drin. Ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Hast du schon, sag mal, ich habe gerade ein Déjà-vu. Hast du schon einen Shadowlands Key eigentlich?
Ne.
Gut, dann sichere ich dir hiermit einen zu, weil ich nämlich die Collector's Edition von Blizzard gekriegt habe. Und ich habe das schon vorbestellt und auch schon auf meinem Account. Und dann würde ich dir einfach den Collector's Edition Key rübergeben.
Sag ich nicht nein, danke.
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, mach ich gerne. Habe ich sowieso schon im Kopf gehabt? Habe ich das nicht schon mal gesagt, dass ich dir einen besorgen will?
Möglich.
Ja.
Okay. Ich vergesse solche Dinge auch.
Ja, perfekt, dann haben wir ja, dann läuft das ja für dich.
Mir fällt auch gerade ein, dass ich dir noch meine Adresse schicken muss.
Ach ja, stimmt. Ey, jetzt wo du sagst, lustig, ich habe die Sachen Anfang der Woche schon rausgeschickt an die anderen.
Ja, ich habe es einfach nur vergessen.
Ja, ich habe es dann auch vergessen, ehrlich gesagt. Ja, ihr Lieben, ganz kurz, wo wir stehen. Achso, ja, morgen. Und dann auf jeden Fall Genshin Impact. Ich habe diese Woche wieder super wenig Zeit gehabt, leider. Aber immer wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich es gespielt. Es ist schon echt ein geiles Game. Also ich verstehe auch, dass es so erfolgreich ist. Es macht was ganz anderes, dass du quasi nicht einen Charakter, sondern vier spielst. Das fand ich ja schon bei Raziel so geil, dass du zwei spielst und wechseln kannst. Es scheint ein neuer Shit zu sein und vier irgendwie die zusammenzustellen. Da gibt es besonders seltene Chars, die du nur aus diesen Lootboxen kriegst, die so ein bisschen schwieriger sind. Die dann 5 Sterne haben und das auch so die Motivation ist, irgendwie die geilsten Chars zu kriegen. Die kannst du dann, wie gesagt, zusammenstellen. Da gibt es auch wirklich die geilsten Guides im Internet schon, welche Kombos die besten sind. Und also du kriegst, wenn du Level, was war das, 10 wirst, kriegst du so super viele Boxen. Und dann ja, musst du einfach Glück haben. Und ich hatte scheinbar sehr viel Glück und habe wirklich ein paar Imba, ich habe wirklich ein Imba-Kombo, wurde mir gesagt. Und ja, da habe ich auch Geiz drüber gesehen, nicht über meine Combo, aber ein, zwei Chars, die ich dabei habe. Also es scheint echt abzugehen. Also ich spiele es morgen Abend auf jeden Fall. Das heißt, morgen Abend nebenbei Stream Raiders, dann zuerst WoW-Patch, ein bisschen reingucken, so ein bisschen, mal gucken, neuen Chars starten, ein bisschen rumdaddeln und dann auf jeden Fall Genshin Impact hinten raus. Und es ist halt das Problem, es ist kein MMO, ne? Also es ist ein Singleplayer-Game. So, das ist halt das Problem. Hinten raus kann man dann irgendwie Bosse spawnen und die dann mit anderen zusammenlegen. Aber so die Levelphase und so, bis Level 30, ich bin gerade erst Level, was bin ich? Warte mal. 10 oder so? Warte mal. Das kann nicht sein. Weiß ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen gespielt, aber nicht so arg viel. Ja, also, das morgen im Stream. Und dann natürlich das größte Ding diese Woche irgendwie ist das natürlich das Crowdfunding.
Oh ja.
Ich habe das Video ja am Samstag schon online gestellt, habe auch schon im Podcast drüber, mich also im Solo-Podcast ein bisschen drüber echauffiert. Ja, weil die Leute einfach, ich weiß auch nicht, warum die Leute immer denken, irgendwie, ich würde das Video machen und von ihnen quasi eine Bewertung erfragen irgendwie. Und mittlerweile, ach, keine Ahnung, da gibt es so ein paar Kandidaten, die dann irgendwie sowieso meinen, sie haben die Weiße mit Löffeln gefressen und wüssten, wie es läuft. Ich habe ja am Wochenende schon gesagt, den Edge als Beispiel, der hat dann wieder einen Wall of Text geschrieben und mir erzählt, was ein Vollidiot ich bin und dass er total, also der ist schon, wie gesagt, seit Jahren bei mir irgendwie zwischen Spam und ab und zu gebe ich auch wieder was frei. Der ist auch so ein Verschwörungstheorie-Typ. Egal, ich will jetzt gar nicht Edge irgendwie flamen, scheiß Hund drauf. Was ich sagen will, ist, es ist in dieser Zeit irgendwie super anstrengend, weil hab dann auch mal irgendwie, am Sonntagabend war ein Moment, wo ich einfach so gedacht, weißt du was, ey, am liebsten würde ich jetzt einfach dieses Ding abbrechen und euch allen, oder auf einigen, euch allen ist fies. Auf gar keinen Fall euch allen. Sondern irgendwie diesen, es ist auch jedes Jahr so, dass, zu dieser Crowdfunding-Aktion diese ganzen destruktiven Husos aus ihren Löchern kommen und nicht nur irgendwie, eine Erektion kriegen, weil sie das Video runterworten und sich ganz geil dabei fühlen, sondern auch irgendwie, ja, dann, auch mein Blog so 800 mal dieselbe IP. Du siehst, ich denke immer, wen wollen die für dumm verkaufen so und dann ihre Flames dann platzieren wollen und ja, auch auf allen Kanälen und es ist so anstrengend. Und ich denke mir immer, warum? Also was ist die Motivation beim Crowdfunding immer so? Einer war auch geil, der schrieb irgendwie, ja, natürlich mega Troll, ne? Also, ne, so von wegen, ja, ich würde überhaupt nicht verstehen, warum die Leute noch spenden würden und sie sollen doch bitte aufhören zu spenden, weil es könnte wohl nicht angehen. Also ich würde jedes Jahr das Geld verpulvern und die Chance verstreichen lassen und das wäre für ihn total Versagen und er könnte nicht verstehen, wie man das spenden kann. Wo ich mich dann frage, was heißt denn verpulvern? Also das, ich meine, wie gesagt, Troll und so weiter, logisch muss man da eh nicht rangehen, aber es ist halt so, wieso verpulvern? Das Geld ist nicht dafür gedacht, dass es investiert wird in irgendwas, sondern das Geld ist für meinen Lebensunterhalt so. Von daher verstehe ich diese Argumentation dahinter auch. Und jetzt wieder so jemand, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat. Übrigens, das Geilste war heute einer im Video, das muss ich mal vorlesen, das fand ich ganz spannend irgendwie, der also sich wahrscheinlich wirklich noch nie intensiv mit mir auseinandergesetzt hat, aber echt auch so einen Pro-Tipp hatte. Ich lese mal vor. Mein Tipp für dich, warum suchst du dir nicht 5 Platzhirsche im MMO-Bereich und zockst die? So, das ist erstmal das Erste, wo ich denke, ja, der hat ja mich intensiv verfolgt. Ist ja nicht so, dass ich im letzten Jahr wirklich alle großen MMOs gespielt habe in meinen Streams. Okay, egal. Ich bin echt völlig baff, dass du offensichtlich deine Stärken nicht kennst. Okay. Also wieder einer, der meint irgendwie, er weiß, er hat die Welt gecheckt, er kennt meine Stärken, aber sonst gar keiner. Und zwar ist, pass auf, jetzt halte ich fest, die Stärke ist der Rage Stevenio. Wenn du 100 Leute fragst, wer Stevenio ist, dann sagen dir 900, das ist der Typ, der immer so ausrastet bei WoW. Verwechselt der mich irgendwie mit irgendjemanden? Hab ich schon gefragt? Ja. Und daraus solltest du etwas machen. Und das meine ich wirklich ernst. Wenn Blizzard nicht mit einem Spiel rüberkommt, such dir andere Spiele, in denen du dich aufregen kannst, dann steigen die Klickzahlen auch wieder. Das wollen die Leute sehen. Den ganzen anderen Kram kannst du vergessen. Also los, nicht den anderen die Schuld geben, sondern selber machen. Such dir 5 Spiele und ab geht's. Also sorry, ich weiß nicht, was das für ein Guy ist. Ich kenne den Avatar irgendwoher. Aber das ist so, irgendwie das triggert mich. Da könnte ich wirklich reinschlagen, so in so einen Kommentar. Also weil keine Ahnung von irgendwas, keine Ahnung. Sich nur mit mir beschäftigt, kennt mich gar nicht richtig. Also jetzt mal ehrlich, also man kann wirklich viel über mich sagen. Aber dass meine Stärke der Rage-Divinio sein soll, habe ich noch nie in 20 Jahren irgendwie, noch nie.
Also, to be honest, nimmst du mir nicht persönlich. Aber ich finde tatsächlich, wenn man so professionelle Rager nimmt, gehörst du sogar eher noch zu denen, bei denen es weniger unterhaltsam ist.
So.
Also eine Freundin von mir hatte letztens bei der einen Among Us-Runde eingeschaltet und die hat mir im Nachhinein so gesagt, so, ja, also gut, der saß jetzt praktisch die ganze Zeit nur rum und war irgendwie pumpig, bei dem würde ich nicht nochmal zuschauen.
Hast du auch erklärt, warum ich pumpig war?
Ja, weil ich dich aus Versehen zweimal gekannt
habe. Nicht nur du. Ich war den ganzen Abend als Erster oder Zweiter raus irgendwie. Es hat halt sehr viel Spaß gemacht.
Das habe ich mal ja, ne? Also das von daher jetzt zu sagen, es wäre super unterhaltsam, die irgendwie beim Ragen zuzusehen.
Ja, ich habe überhaupt nicht geraged, ganz im Gegenteil eigentlich. Ich habe dann irgendwann angefangen, irgendwie Crash Bandicoot runterzuladen, weil ich nur die ganze Zeit nur doof zugeguckt habe. Irgendwie. Das macht dann leider auch keinen Spaß. Ich verstehe auch nicht, dass die Leute da nicht mal die Perspektive wechseln können. Also jetzt einmal von deiner Freundin, das haben einige kritisiert, und einfach mal sich dann auch mich reinversetzen können. Ich komme nach einem super anstrengenden, langen Tag nach Hause, streame und möchte irgendwie eine geile Zeit haben und zocken irgendwie. So, und dann gibt es Leute, die das total geil finden, irgendwie mich als Ersten zu töten irgendwie. Also man kann sagen, ja, Krömer, nimm dich nicht so wichtig. Das war Zufall, ja, okay, aber Leute, ganz ehrlich, also ich war den ganzen Abend unter den Top 3 raus. Ich hatte am Ende 2 Spiele, wo das nicht so war. So, und dass man dann nicht mal die Größe hat, sich in meine Lage zu versetzen und sagen, ja, irgendwie verstehe ich das. Das ist hier seine Wohlfühloase und der guckt den ganzen Abend nur zu. Verstehe ich schon, dass der ein bisschen pisst ist. Das finde ich immer sehr schade irgendwie. Immer dieses Einseitige und dieses hohe Ross auch. Der muss mich jetzt unterhalten und der hat kein Recht, auch mal schlechte Laune zu haben. Finde ich ganz schwach. Aber egal, it is how it is. Zurück zu Mr., wie heißt der? Vulcanized. Der mich einfach verstanden hat. Das ist der Rage-Divinio, der so unterhaltsam ist. Hast du jetzt noch was dazu zuzufügen?
Nee, ich bin vor allem, als ob es 5 große Platzhirsche im MMO-Bereich gäbe.
Ja, also, wie gesagt, sich nur mit mir beschäftigt, 0, minus, weil, wie gesagt, ich habe dieses Jahr SWTOR gespielt, ich habe The Elder Scrolls Online gespielt, ich habe Final Fantasy gespielt, ich habe WoW gespielt. Und ein anderes großes MMO gibt's nicht. Und ich habe Alpha und Beta von New World gespielt. So hast du deine 5 MMOs. So. Von daher, was ist das Problem? Meine Stärke ist nicht das Ausrasten, ist totaler Quatsch. Wird ja, wie gesagt, er sagt 100 Leute von 1000 Leuten, sagen dir 900, das ist der Typ, der meinen WoW ausrastet. Ich dachte, der wechselt mich einfach mit irgendjemandem. Ja, und realistisch ist, wenn du 1000 Leute fragst, wer Stevenio ist, sagen dir 950, dass der Typ, der Alimania gemacht hat. So, Punkt. So, ist vertraurig, dass so lange her ist und dass ich nichts Neues, Spannendes zu bieten habe, offensichtlich. Aber das werden die Leute sagen. Das ist realistisch. So, und das ist so ein exemplares Beispiel dafür, für diese Comments in dieser Zeit. Jeder bewertet dich, jeder irgendwie hat den Plan, manchmal auch so ein bisschen egoistisch im Sinne von, ich möchte gerne von Stevenio das sehen. Von daher versuche ich jetzt mal so das hinzustellen, als dass das irgendwie der Wille von allen anderen wäre. Ja, spiel mal mehr WoW. So, das ist auch immer so Dings, ja. Weil ich das gerne möchte, weil ich auch WoW spiele. So, aber das ist halt so exemplarisch, ganz gut dafür irgendwie. So, das heißt, ich habe die Welt gecheckt, ich weiß, wie der Hase läuft. Du hast im letzten Jahr irgendwie dich, also ich habe mich ja so intensiv damit beschäftigt. Ich habe so viel die Community gefragt, ich habe so viel versucht, das, was die Community will oder wollte, was sie kommuniziert hat, umzusetzen, was im Prinzip dann auch wieder verpufft ist, weil irgendwie, Votes halt dann auch wieder oberflächlich sind und weil halt auch Leute wollten, die nicht die Streams gucken, was das verfälscht. Von daher im Prinzip, ja, also Latte, Jacke wie Hose. So, und es ist halt in dieser Crowdfunding-Zeit schon anstrengend genug, weil man natürlich so mitfiebert, weil man denkt, okay, es könnte dieses Jahr eng werden, irgendwie, wir hatten ein scheiß Jahr, so, und und dann hast du diese Trolle, die ich die ganze Zeit flame, so, was für ein gieriges, arrogantes Arschloch du bist. So, ich frage mich immer irgendwie, warum flamen die nicht so ein Montana Black oder so ein Gronkh irgendwie, die mit Streamen und so weiter irgendwie jeden Monat 6-stellig verdienen, so. Warum flamen die nicht? Warum flamen die irgendwie den kleinen Content Creator, der irgendwie mit Mühe versucht, seinen Scheiß zu refinanzieren und dann immer als gieriges Arschloch dargestellt wird, der seine Community ausnutzt? Ich bin halt super transparent in allem, was ich mache. Ja, ich habe halt bei Amazon irgendwie als YouTube irgendwie diese Mid-Roll-Videos eingeführt, habe ich sofort ausgeschaltet. Und ich frage mich, also gut, ich meine, es gibt Leute, die immer als schlecht sehen wollen, sowieso, und das sind auch solche Leute. Aber ich verstehe mich, wie man auch nur ansatzweise halbwegs neutral, also wie man zu diesem Ergebnis kommen kann, wenn man mich verfolgt. Klar, man kann mich scheiße finden, man kann mich, was weiß ich, von früher irgendwie arrogant finden, man kann mich unsympathisch finden. Das ist manchmal einfach so, dass man Leute unsympathisch findet. Geht mir auch mit einigen im Internet so, da fragen sich Leute auf, warum ist das so, irgendwie rechtfertige dich doch dafür. Ja, kann ich nicht. Finde ich einfach unsympathisch. Montana Black ist ein Beispiel, LeBron James ist ein Beispiel. Ich finde diese MyLab irgendwie ganz furchtbar, die alle so mega feiern. Bin ich auch böse vor kritisiert worden, weil die alle so toll finden. Gibt keinen richtigen Grund dafür. Ich mag die einfach nicht. Ich finde die einfach unsympathisch. Hat man manchmal. Geht garantiert viel mit mir auch so. Finde ich auch total okay. So. Aber gerade dann, also wer mich scheiße findet, der... Warum ist der überhaupt noch da? Irgendwie, dann geht doch einfach weg, wenn ihr mich scheiße findet. So einfach ist es doch im Leben. Sondern diese ständige irgendwie, der nimmt seine Community aus. Ja, Leute, echt. Dann, was ist das für ein Quatsch? So, das ist halt einfach Quatsch. Ja, jetzt bin ich schon wieder Rage Stevino, weil, ach, keine Ahnung, es ist halt, wie gesagt, jedes Jahr beim Crowdfunding wirklich extrem. Die Comments irgendwie, die Flamer, die immer dieselben IPs, immer dieselben Arschlöcher irgendwie, und es nervt halt auch einfach irgendwann. Normalerweise hast du halt irgendwie ein dickes Fell und im Alltag ist es halt, kommt es halt auch immer wieder vor, aber da denkst du halt so, aber jedes Mal, wenn es Crowdfunding ist, bricht halt diese Neid-Komponente noch dazu irgendwie, so von wegen, wie kann das sein, dass der 10.000 Euro geschenkt kriegt jedes Jahr? Ich muss dafür hart arbeiten. Ja, ich auch. Ich muss dafür auch hart arbeiten. Ja, ich habe im Prinzip keinen Tag frei in der Woche. Ich arbeite 7 Tage die Woche. Ich mache 7 Tage die Woche Content. 7 Tage. So, nebenbei habe ich noch einen richtigen Job. Nebenbei bin ich noch Familienvater. Ich reiße mir den Arsch auf. Ja, also ich habe das genauso verdient wie du. So, ich habe mir das hart erarbeitet. Also nicht wie du, Balnazar. Du hast es sowieso verdient. Ach, was laber ich überhaupt? Ich laber jetzt euch voll, die Community. Ihr wisst und versteht das alles. Und die ganzen Kackwürste, irgendwie, die es betrifft, die hören wahrscheinlich mal den Podcast. Die loggen sich einmal auf die Seite, flamen irgendwie, weil sie nichts Besseres in ihrem zu tun haben und verpissen sich dann wieder. Von daher
bringt dieses Ganze. Dann loggen sie noch einmal ein.
Ja, genau. Ja. Und das Geile ist, die versuchen immer den Eindruck zu erwecken, irgendwie, ja, alle finden dich scheiße. Feiern sie aber dann per Mail dafür oder per Spam-Comment. Ja, ich habe jetzt gerade dein Video 10-mal downgeworden mit all meinen Accounts. Hahaha. Ja, okay.
Tja. Braucht man, glaube ich, einfach. Ich hätte jetzt noch die Vermutung, warum so man es bei dir macht und bei den anderen nicht. Weil du halt in so einem schönen Nimbus bist, du bist nicht viel zu groß, wo es einfach untergeht. Ja, wenn ich mir nur ein Gronkh-Video schreibe, hihi, Gronkh, du bist kacke, das liest ja keine Sau, weil da spammen 800.000 Leute drüber. So, aber du bist halt auch nicht zu klein. Von daher, bei dir weiß man, dass man es direkt an dich rankriegt. Und wer weiß, wie viele YouTuber nicht mittlerweile Social Media Manager da haben. Oder Mods oder sonst irgendwas, die den Kram einfach aussortieren. Und bei dir weiß man halt, ja, da quasi dem kann ich direkt ans Bein pissen.
Ja, klar, ist auch viel irgendwie Frustbewältigung, ne? Also, ich kenne es aus dem Einzelhandel, ne? Da waren ja auch super viele Leute irgendwie, als ich bei Saturn gearbeitet habe, die einfach irgendwie versucht haben, ihren Frust da loszuwerden, ne? Weil sie nicht wissen, wohin damit. Das ist einfach so, das hast du im Internet auch, ne? Naja, was soll's. Es ist, also alle, ihr Lieben, das habe ich am Samstag vergessen, auch da bin ich wieder für geflamed worden. Ja, du flamst mal nur rum, dank doch mal denen, die gespendet haben. Ja, am Sonntag, als ich den Podcast gemacht habe, war die Sache noch nicht mehr freigeschaltet, hat keiner gespendet. So, was soll so ein Spruch wieder, ja? Egal. Ja, also wir haben jetzt, was haben wir? Zweiten Tag freigeschaltet, 3.200 Euro, unfassbar. Vielen, vielen Dank. 32% haben wir schon fertig. Und das Krasse ist, Startnext entwickelt sich auch jedes Jahr ein bisschen weiter. Da gibt's jetzt so interessante Statistiken dazu, nämlich wie die durchschnittliche Spendenhöhe ist. Das heißt, irgendwie, es haben jetzt, warte mal, 66 gebucht? Nee, haben nur die Wall gebucht, glaube ich. Die Unterstützung, ist schon richtig. Also 66 Leute haben gespendet, das kann ich gleich mal verifizieren. Und die Durchschnittsspende, jetzt haltet euch fest, sind 36,82 Euro. Man denkt ja immer irgendwie, ja, die spenden also 10 Euro und so weiter, aber wenn, ich habe jedes Jahr so zwischen 300 und 400 Spender, wenn die jeder 10 Euro spenden würden, so im Schnitt, würde das halt nicht reichen, ne? Von daher, ich bin mal gespannt, wie es, also in den letzten Jahren war es konstant, irgendwie, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Jahr hatten, ist halt die Core-Community, ne? Die treue, langjährige Core-Community, sind immer zwischen 300 und 400 Spendern. Ja, jetzt weiß ich endlich mal, also ich sehe gerade, Unterstützung 97, das heißt, bis heute jetzt haben 97 Leute gespendet unglaublich krass, wie schnell das geht. Aber das Problem ist, eigentlich müsste ich euch allen den Arsch küssen. Würde ich auch normalerweise. Das Problem ist nur, dass ich immer, dass bei mir immer so ein bisschen der Schiss mitschwingt. So, weil letztes Jahr, also in den Jahren immer, ging, ist so dieses, also ich habe da jetzt Erfahrung, weil ich das einfach schon, ich glaube, zum 7. Mal mache oder so. Anfangs natürlich noch fürs Studio. Aber ja, also gerade letztes Jahr war es so dieses, diese Hardcore-Fans, die auch sofort irgendwie spenden, weil sie nicht auf einen Gehaltscheck warten müssen oder so. Sondern die Core-Fans, die einfach sagen, ich spende sowieso, kann ich auch sofort spenden. Die sind am Anfang auch, ne? Da hast du erstmal einen riesen Impact, so. 3.200 Euro ist natürlich Wahnsinn. Du denkst halt, in diesem Moment, jetzt sind auch 24 Tage, es läuft 2 Tage, das ist in der Woche durch, das ist gewonnen, so. Das denkt man immer. Und letztes Jahr war es halt genauso. Nach 2 Tagen 3.000 Euro und dann ist es ewig, ewig zwischen 3 und 5 hängen geblieben. Bis, glaube ich, eine Woche vor Ende oder so. Und ich hatte schon abgehakt und dann irgendwie, weiß nicht, ob ich ein Video gemacht habe oder eine News. Und dann ging es pling. Und viele sagen, es passiert am 1., aber am 1. passierte es gar nicht. Da kamen auch ein paar Spenden, aber fertig wurde es dann irgendwie nach meinem erneuten Aufruf. Von daher, ihr Lieben, also erstmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Spenden. 97 Leute, manche haben auch wirklich viel Geld rausgehauen. Ich finde es immer den Wahnsinn. Ich glaube, im Stream haben auch schon ein paar gespendet. Da wird auch noch irgendwie, ich weiß gar nicht, 200 Euro oder so dazukommen. Aber wenn ich mir die Spenden angucke, das sind halt teilweise echt weirde Summen dabei. Zum Beispiel der Alex, darf ich den Namen sagen? Der C-Core, jetzt habe ich schon fast gesagt, der hat einfach mal 200 Euro rausgehauen heute. Und das Geile ist, Sakul Relüm hat 100 gespendet. Ich habe gedacht, was ist das für ein Name? Sakul Relüm. Und dann bin ich so schlau, das Ganze rückwärts zu lesen. Mal gucken, ob ich es alleine hinkriegt. Aber bisher die Spitze ist Matthias R. aus der Community. Der hat 258 Euro gespendet. Das sind halt echt Summen, da fällt dir nichts mehr zu ein. Aber also früher war es immer so, dass es mehr waren und die Spenden kleiner. Und jetzt, das ist halt der Vorteil, wenn du eine relativ erwachsene Community hast, sind die Spenden halt einfach höher. Ne? Also so zum Beispiel meine Kollegin Melle hat irgendwie 50 Euro gespendet und der 50 Euro und der 50 Euro. Und wie gesagt, also 36 Euro ist der Schnitt, was ich extrem hoch finde für so ein Spendendings. Aber wie gesagt, drunter wird es ja auch nicht aufgehen. Ne? Und ansonsten so die bekannten Gesichter. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Warte mal, am Anfang war auch noch so eine mega hohe Spende. Es ist natürlich ungerecht, dass man die jetzt vorliest und die anderen irgendwie, die, keine Ahnung, arme Studenten sind oder einfach weniger Kohle haben, nicht. Ne? Das ist eigentlich fies. Also ich danke jedem da. Und auch wirklich, ich glaube, viele sagen auch, sorry Steve, ich bin jetzt wegen Corona, ich kann dir nicht mehr spenden. Leute, hört doch bitte auf, euch dafür zu rechtfertigen. Ey. Das finde ich ganz furchtbar. Es fehlt noch, dass ihr euch bei mir rechtfertigen müsst, wie viel oder was ihr mir spendet irgendwie.
Also, er ist sich noch dran, das ist auch schon ein bisschen her, die eine Streamerin, die sich da irgendwie aufgeregt hat, von wegen,
ja, indiskutabel.
Seit einer Stunde Content machen und es hätte ja gar niemand gespendet in
der Zeit. Indiskutabel, ja. Wenn ich Twitter, hätte ich die gebannt, weil das gar nicht geht. Das geht so gar nicht. Also Leute dafür zu flamen, sorry. Ja, dann soll sie halt einfach kein Dings machen irgendwie. Du kannst nicht Leute dafür, also es ist ja nicht so, dass es ein Crowdfunding ist, Twitch. Ja, es ist ein Stream. So, das heißt, zum Stream, also soll mir mal einer da irgendwie Kausalzusammenhang erklären, wie man da denken kann, dass Leute verpflichtet sind zu streamen. Das ist ein freiwilliges Gaming-Stream-Plattform irgendwie. Und also finde ich weird, aber sie ist ja auch böse dafür geflammt, weil ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich hoffe, dass da jeder irgendwie Reis ausgenommen hat vor so einer Tussi. Der Björn T. hat auch 100 Euro gespendet, ganz am Anfang. Und ja, also vielen Dank für jede einzelne Spende, ihr Lieben. Ich weiß, dass ihr alle irgendwie das gebt, was ihr könnt oder wollt. Ist ja auch total legitim zu sagen, gut, ich könnte 200 Euro geben, aber keine Ahnung, ich möchte das aufteilen, weil ich irgendwas Ampox oder irgendwas Enclays oder den Rocket Beans oder Barlow oder sonst wem spenden möchte. Von daher, ich würde da nie anfangen, warum spendest du nur 10 Euro, du bist doch rich as fuck, warum spendest du nicht mehr? Ich weiß jeden Euro zu schätzen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder nicht so zittern muss wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war es so gefühlt das Knappeste bisher. Was ganz spannend ist, weil letztes Jahr war eigentlich so ein gutes Jahr und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Letztes Jahr war es wirklich so eine irre Hängepartie. Es hing ewig zwischen 3 und 5. Und ich hatte ehrlich gesagt letztes Jahr zum ersten Mal irgendwie, dass ich schon irgendwie mit den Gedanken war, irgendwie das danach zu planen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt sagen, bitte erspart mir das, aber ja, du kannst den Leuten ja nicht befehlen irgendwie, ja. Von daher warten wir mal ab. Also es läuft jetzt noch bis 6. November und dann wissen wir es. Und selbst wenn es nicht klappt, ihr Lieben, ich weiß das zu schätzen. Wenn es nicht klappt, kriegt ihr alle euer Geld zurück. Das ist jetzt bei Stadion auf dem Treuhandkonto. Das wird dann einfach zurückgezahlt.
Da warte ich noch drauf übrigens.
Bitte?
Im Verlauf dieser Crowdfunding wird mindestens noch eine Person auf deinem Blog fragen, was passiert denn, wenn das nicht klappt? Ja. Mindestens, weil das ist jedes Jahr so. Es gibt immer mindestens den einen, der scheinbar irgendwie denkt, du steckst ja dein Geld rein und wenn es nicht klappt, sagt Startnext, ja, danke, wir nehmen es trotzdem mit.
Genau, und, ich reite damit schnell weg in den Sonnenuntergang. Ja, mal gucken, wie es läuft, mal gucken, wie es ausgeht und ja, ich werde immer wieder kleine Updates schicken und wahrscheinlich auch irgendwann wieder verzweifelt rumjammern, weil es irgendwie wieder hängt. Ja, mal gucken. So. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Blogwoche. Wir sind schon wieder, wie ich uns kenne, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde verlabert.
Ja, nur mit Fußball irgendwie.
Es reicht beinahe. Also gut, dann schnell die Blogwoche. Ja. Corona. Corona ist eigentlich unser Standardthema. Ja, die Zahlen gehen wieder hoch. Die umliegenden Länder haben es schon wieder krasser. Irgendwie in UK oder Großbritannien geht die Post ab. Da haben sie, glaube ich, 15.000 neue Fälle gestern gehabt oder so. Die haben ein richtiges Problem. Bei uns sind es jetzt immer um die 4.000, was, ja. Also ich hab irgendwo eine Karte gesehen. Ja, das sieht sehr wirklich extrem jetzt von dem Verlauf her nach einer zweiten Welle aus. Ach ja, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ich hoffe, dass wir. Ach ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ja. Auf eine zweite Welle hat keiner Bock und alles ist irgendwie jetzt so Spekulation, wenn man darüber redet. Ich bin mir relativ sicher, dass die Wirtschaft nicht nochmal down außer Kraft setzen werden, weil irgendwie die Schäden einfach. Zu gewaltig sind, denke ich. Ja, ansonsten werden die wahrscheinlich regional das versuchen. Und auch die Schulen werden auch wieder dran glauben müssen, denke ich. Es wurde ja heute schon darüber spekuliert, die Weihnachtsferien länger zu machen, was ich gar nicht so doof finde, irgendwie dazu sagen, okay, da sind die Sommerferien dieses Jahr ein bisschen kürzer. Und da haben dann wieder die konkurrierenden Politiker draufgehauen wie nix, wo ich mich dann mal frage, boah, es ist ein CDU-Mann, da muss ich gegen angehen. Ist es doch legitim, darüber nachzudenken? Und natürlich kann man das jetzt nicht einfach so beschließen, sondern muss sich dann im Dezember die Fallzahlen angucken. Aber wenn die zweite Welle im vollen Gang ist, dann macht es doch total Sinn irgendwie. Weil irgendwie gerade Winter, irgendwie gerade als Lehrer oder auch als Schüler damals, fand ich das immer ganz geil, irgendwie jeden einzelnen Tag, weil man bei dem Kackwetter halt einfach nicht gern zur Schule geht irgendwie. Von daher fand ich das jetzt persönlich nicht so schlimm. Aber ja.
Die Weihnachtszeit ist sowieso auch immer die kürzesten. Also fand ich als Kind, weil die erste Woche ging ja praktisch immer schon für Weihnachten.
Ja, genau. Und mir fiel es auch als Kind fiel es mir am schwersten irgendwie, also von allen Ferien, die zu Ende waren, man hat sie immer gehasst, wenn die Ferien zu Ende waren, aber am schlimmsten wieder irgendwie morgens aufzustehen und wieder zur Schule zu gehen, war es immer nach den Weihnachtsferien. Immer. Ich habe es so gehasst, wenn die vorbei waren. Von daher war mir, ist mir die, gut, mich betrifft es jetzt eh nicht, aber ist mir jeder Tag da willkommen länger. Aber gut, mir soll es egal sein. Aber ja, also ich glaube, dass ehrlich gesagt die zweite Welle von zurollt, ist ja nicht so, dass das viele Experten und ich auch schon ein halbes Jahr irgendwie vorher vorausgesagt haben. Und was durfte ich mir wieder für Klugscheißergelaber anhören? Das wäre unwahrscheinlich, das würde nicht passieren. Und es wäre doch jetzt so lange nichts los. Und das wäre doch total klar, dass das nicht mehr passieren würde. Und seit Monaten würde man warnen und die Leute zur Vorsicht mahnen. Und trotzdem würde nichts passieren. Das müsste mir doch jetzt langsam auch mal klar werden. Ja. Ich meine, es ist jetzt kein Rocket Science, es ist im Herbst, wenn die Erkältungskrankheiten wieder losgehen, das Wetter schlechter wird und kälter wird, die Heizungsluft trockener ist, die Leute mehr drinnen sind, dass das dann passieren kann. Aber ja, die Corona-Leugner und die Aluhut-Pfosten wissen ja sowieso mal alles besser. Furchtbar.
Aber schön zu sehen, dass hier der, nicht Drosten, sondern der andere Virologe, wie heißt er, sägt. Ich finde gut, dass er auch immer noch durchballert. Er hat wie letzte Woche noch gesagt, die Regierung würde ja völlig übertreiben mit ihren Vorgründen und es gäbe ja gar keinen Grund, jetzt irgendwie noch in Panik zu verfallen und man müsste jetzt stattdessen weiter öffnen, statt irgendwas zu verbieten.
Ja, aber mittlerweile, also auch diese Ärzte, die dann irgendwie so einen Penisneid auf Drosten haben oder auf Drosten haben und versuchen dagegen anzustinken, um irgendwie auch halbwegs mal in den Medien zu sein, ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr ernst nehmen irgendwie. So, also ich, also was da auch in letzter Zeit auch bei Twitter irgendwie, der auch teilweise angefeindet wird von Kollegen, die ihn dann irgendwie auch teilweise auch international irgendwie beleidigen und irgendwie, also, wer das nötig hat, sorry. Also, ja, ich finde, man kann es einfach nicht mehr wegdiskutieren. Also, jeder, der jetzt versucht, das noch wegzudiskutieren, immer dieses Argument irgendwie, auch heute wieder, poste irgendjemand bei mir in die Comments, auch so ein Aluhut-Spinner, irgendwie, ja, aber es wäre doch voll eindeutig und dann wieder so ein Link zu irgendeinem Dödelarzt irgendwie am Arsch der Welt, der dann wieder irgendwie so, also der so eine Website hat, wo du dachtest, das Anfänge des Internets so ganz schlecht gemacht wo dann wieder so Thesen drauf standen, so richtig so Aluhut, so ja, gibt's nicht und wird übertrieben und ist auch nicht schlimmer als die Grippe und ja. Ich bin diese Argumente auch so leid, weißt du? Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören, wenn nicht so schlimm wie eine Grippe. Also ich bin ja wirklich niemand, der das gerne sagt, ne? Aber dieses Leute, informiert euch mal, ach, weißt du, ach, mein Gott, ey. Ja, keine Ahnung. Ich rede mich darüber nicht mehr auf. Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Irgendwie haben ganz andere Probleme jetzt, irgendwie, ehrlich gesagt. Dazu eine kleine Anekdote. Da können wir vielleicht auch ganz elegant mal der üblichen Corona-Sache aus dem Weg gehen. Ich fuhr gestern nach Hause mit der U-Bahn. Ich fahre jetzt immer mit der U-Bahn. Das Geile an der U-Bahn ist, dass ich zu einer Zeit fahre, in dem die schön leer ist. Sonst würde ich schon nicht mit der U-Bahn fahren. Also wenn die ein bisschen voller wird und sich mir einer gegenübersetzt, schräg, da habe ich denke schon immer, oh, kacke, so, weißt du? Und das ist gestern vorhin passiert, es war irgendwas auf den Gleisen. Das heißt, die mussten auf, wir mussten aussteigen irgendwie mitten auf der Strecke. Und dann hat die HVV, das ist die Hamburger Verkehrs-Blablabla-Vereinigung, Betriebe, whatever, hat dann Busse gechartert dafür, um die ganzen Leute, also zwei Stationen weiterzubringen, damit sie weiterfahren können. Und ich komm da raus und hab schon das, so eine U-Bahn ist ja relativ lang und so ein Bus ist ja ein Bus halt, ne, der ist ja nicht besonders groß und dann, alter Schwede, ich habe Fotos davon gemacht, ich wollte noch einen Blogantrag drüber schreiben, bin jetzt nicht dazu gekommen, also ich beschreibe es mal so, es war ein bis zum letzten Sackhaar gefüllter Bus, so, wo ich dann davor stand und einfach 300 Leute sich in diesen Bus gequetscht haben und ich einfach gesagt habe, das ist doch nicht euer Ernst, wir sind in einer Pandemie, ich gehe scheitern nicht in so einen Bus ein. So, und sie haben zwar alle irgendwie einen Mundschutz, aber ey, ganz ehrlich, also wenn du in der Achsel deines gegenüber liegst, nee, steige ich nicht ein, sehe ich auch nicht ein. Also ich war richtig pisst. Auf der anderen Seite, was sollen sie machen? Ich habe dann gesagt, okay, du sitzt das aus, weil die ganzen Leute, die es jetzt super eilig haben und unbedingt in diesen Bus gehen, vielleicht wird es ja leerer so. Und dann kommt der nächste Bus, der ist auch noch relativ voll, dann kommt der nächste Bus, der ist auch noch relativ voll und es ging so langsam weniger, so nach 20 Minuten kam ein Bus, wo dann wirklich so gefühlt 20 Leute eingestiegen sind. Und dann hab ich gesagt, okay, das ist die Gelegenheit, irgendwie, wenn du jetzt ein Taxi nimmst und dafür irgendwie 50 Euro ausgibst oder so, probierst du mal. Setz mich rein, hinten letzte Reihe, sitze in meiner Ecke. Und der Bus fährt nicht los. Und ich auf das heiße Kohlen, ich so, ey, jetzt fahr doch los, Alter, irgendwie, dann komme ich hier noch irgendwie ohne engen, so, und dann wartete der so lange, bis irgendwie die nächsten zwei, drei Bahnen kamen, dass dieser Bus auch voll war. Und da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich konnte da nicht mehr aussteigen, irgendwie, weil ich hinten saß, aber das Gute war, ich saß hinten in meiner Ecke und hatte dadurch nicht so viele Leute um mich rum. So, ne? Also es saß zwar jemand neben mir, aber der hielt so ein bisschen Abstand und also ich war nicht in diesem Gedränge, was dann auf den Gängen herrschte. So. Aber ich habe natürlich super unwohl gefühlt und auf der anderen Seite habe ich überlegt, wie soll die HVV jetzt reagieren? Ne? Also die müssen wirklich in kurzer Zeit sehr viele Leute irgendwie drei Stationen weiterbringen. Das ging dann wirklich relativ schnell. Also keine Ahnung, das dauert vielleicht so 10, 15 Minuten. Die zwei Haltestationen zu überbrücken. Und dann konnte man wieder aussteigen. Von daher, ne, war das eigentlich okay. Aber, ey, sorry, in der Pandemie, ich muss mal dieses Foto irgendwie auf Instagram stellen, meine Story oder so, wo ich dann sage, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Auch, dass da alle so, dass das auch nicht egal war. Wie die Geier da alle in diesen Bus gesprungen. Und das war wirklich so vom Feeling her war das so Tokio U-Bahn-Station. So sah dieser Bus aus. Also wirklich, die Leute wurden ans Fenster gedrückt.
Ich weiß es nicht, was es mit Bussen ist, aber irgendwas Animalisches lösen Busse immer in Menschen aus und die verlieren völlig die Beherrschung. Also wie Torschusspanik, als würde nie wieder ein Bus kommen. Das muss auch mal bitte irgendwer untersuchen.
Ja, das ist auch das nächste Problem, ne? Also wenn ich zur Arbeit fahre irgendwie, ich habe ja in den ersten 4 Wochen mich ja mit dem Auto gefahren und das hältst du nicht durch. Also halte ich nicht durch. Dieses eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Dazu diesen chaotischen Verkehr in Hamburg, wie wahrscheinlich in jeder Großstadt, wo alles dabei ist, irgendwie die Geschwindigkeitsverweigerer, die irgendwie um 30 fahren durch die Stadt, die Raser, die schneiden, die Geisteskranken und so. Und dann noch das Parkhausproblem in Hamburg irgendwie, wo du dann in ein Parkhaus musst, wo du pro Tag 12 Euro bezahlst. Das passt mir alles nicht so. Und ja, und wenn jetzt die zweite Welle kommt, dann wird früher oder später auch die U-Bahn dicht machen. Ne? Dann habe ich halt auch ein Problem, weil das so schön entspannt ist. Jetzt halt echt so irgendwie, ich fahre zur U-Bahn, also jetzt nicht gerade, wenn da irgendwas gesperrt ist. Steig ein, irgendwie die U-Bahn ist relativ leer, ich habe einen Viererplatz für mich ganz alleine, so, ich schmeiß meinen Podcast an, höre irgendwie meistens den neuesten Böhmermann-Schulz-Podcast, steig aus, bin da, brauche mir keine Parkplatzsorgen machen, irgendwie, und das ist alles super, so. Aber das wird ja nicht so bleiben, glaube ich, also gerade Hamburg jetzt irgendwie ist mit oben, ich habe am Wochenende schon erzählt, meine Schwester wollte eigentlich am Wochenende kommen und das Geile ist, sie durfte nicht kommen, weil, jetzt halte ich fest, ihr Mann, also mein Schwager, der ist irgendwie in der Wirtschaft, Und dem wurde jetzt vertraglich, die haben wohl irgendwie so einen Vertragszusatz, ja, da unterschrieben, dem wurde verboten, jetzt in Risikogebiete zu fahren. Innerhalb von Deutschland. Und Hamburg und Bremen sind Risikogebiete. Das heißt, durfte nicht hierher kommen. Finde ich krass.
Ja, das ist halt, ich meine, auf der einen Seite verstehe ich das, aber auf der anderen Seite haben Leute ja durchaus, das geht ja dann auch einher mit diesem Streit im Moment ums Beherbergungsverbot. Ist natürlich schon irgendwie Quatsch. Wieso darf ich, wenn ich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel in der Nähe Wuppertal ist halt ein Risikogebiet und die umgebenden kleinen Dörfer halt nicht. So, was, wenn ich jetzt hier wohne und dann nach Wuppertal fahre zum Arbeiten und wieder zurück, dann bin ich ja trotzdem im Risikogebiet gewesen. Wo ist der Unterschied, ob ich dahin fahre, um zu arbeiten für 8 Stunden oder ob ich dahin fahre?
Ja, jede Metropole ist halt ein Risikogebiet, ne? Siehst du, halt, guck auf die Karte, du siehst bei jeder Großstadt irgendwie, geht die Post, aber eigentlich darf der gar nicht mehr in eine Großstadt fahren dann. Wo wir gerade dabei sind, noch eine kleine Sache, und zwar möchte ich euch mal eine ganz widerliche Person vorstellen. Ich habe heute auch einen Blogartikel geschrieben, der hieß RKI trotz Impfstoff keine Normalität. Geht darum, dass das RKI heute einen Papier veröffentlicht hat, wo drin steht, Leute, richtet euch darauf ein, irgendwie, wenn es einen Impfstoff gibt, wahrscheinlich im nächsten Jahr irgendwann, dann wird das erstmal nicht für alle reichen. Das heißt, es wird erstmal, ihr müsst erstmal weiter Masken tragen und Abstand einhalten, weil wir können nicht in so einer großen Anzahl an Impfstoff produzieren. Das wird erstmal ein bisschen dauern. So, natürlich die ganzen Wutbürger und Corona-Leugner wieder, der Aluhut brennt irgendwie. Seht ihr ja irgendwie, die wollen uns eh alle nur kontrollieren und war ja klar, selbst wenn es den Impfstoff gibt, müssen wir so weitermachen. Also nicht mal den Blogartikel gelesen oder die News gelesen, sondern nur die Bildschlagzeile und dann wieder irgendwie Alarm gemacht. Und mir ist jetzt an mehreren Tagen eine Dame aufgefallen, die heißt Aya Velasquez, die auf Twitter, also wirklich eine widerliche Person. Ich habe ja später gemerkt, dass sie Prostituierte ist. Sie hat 4000 Follower und zelebriert förmlich ihre Corona-Leugner-Ideologie auf eine ganz widerliche Art und Weise. Und auch so, dass sie hat dann jetzt am Wochenende so einen Spot gemacht, wo sie irgendwelche Kinder damit eingebunden hat, aus ihrer Verwandtschaft, ganz eklig. Wer das hier sieht und danach trotzdem noch vertretbar findet, dass Kinder Masken tragen, der hat den emotionalen Bezug zu seinem inneren Kind vollkommen verloren. Für mich gehören alle, die Maskenzwang für Kinder anordnen, in therapeutische Behandlung oder hinter Gitter. Das heißt, es ist wirklich so ein ganz billig gemachtes Video mit dem Handy, was so ganz schlecht zusammengeschnitten ist, wo sie irgendwelche Kinder genommen hat, irgendwie denen irgendwelche Texte gegeben hat von ihren Freundinnen und die dann behaupten, irgendwie sie würden sterben wegen der Maske. Also ganz, ganz eklig und widerlich, so Kinder instrumentalisiert. Dann sind natürlich alle dagegen, also ähnliche Argumentation wie bei mir, auch jemand, der Markus Mittermeier heißt, der auch, glaube ich, mittlerweile auf Twitter ein bisschen größer ist, 8000 Follower, also ungefähr so wie ich, und der geschrieben hat irgendwie dazu, finde ich eigentlich ganz plausibel, wenn du dem Kind erklärst, dass es keine bleibenden Schäden hinterlässt und dass, wenn sie es gut tun, gut ist, um andere um sich herum zu schützen, dass sie einen Beitrag leisten, dass ihre Großeltern diesen Winter überleben, dann werden sie es gerne tun. Finde ich eigentlich total schön und gut formuliert, gerade wenn du es den Kindern so erklärst. Und sie rastet halt total aus nach dem Ding, copy-pastet diesen Tweet und schreibt, dieser Herr ist fest davon überzeugt, den Kindern und der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, während er sie Masken tragen lässt. Er beteiligt sich an vorsätzlicher Kindeswohlgefährdung, fühlt sich aber moralisch überlegen. Was antworten wir ihm? So, und dann gab es den Shitstorm des Todes. Alle haben gesagt, er hat recht und du bist eine Geisteskranke. Woraufhin sie dann wieder irgendwie das tweetet und sagt, jeder, der das liest, jeder, der das hier liked, also von demselben Typen, immer schon denselben Tweet, der wird direkt geblockt von mir. Danke für die praktische kleine Blockliste. @mmintermeier. Ja, und dann gibt es da auch wieder Flames des Todes. Und dann kommen dann so Sachen wie so typisch Internet und typisch Leute irgendwie, die so auftreten, ja, getroffene Hunde bellen. Und dann kommt, okay, komm nicht mehr hinterher mit den Blocken. Ich wusste, warum ich Fußballfans noch nie mochte. So, sie ist der Meinung, das sind nur Fußballfans, die flirren. Also eine widerliche Person, wirklich ekelhaft. So. Und hängt wahrscheinlich auch mit ihrem Beruf zusammen. Sie schreibt, sie ist Sexarbeiterin. Ich habe auf ihre Homepage geguckt, sie ist einfach ganz normal prostituiert. Du kannst auch direkt, wenn du Bock hast, über die Homepage buchen. Wenn du Lust hast, in Berlin, falls ihr Bock drauf habt, gerne. So. Aber das bringt ja der Beruf mit sich, dass du aktuell natürlich nicht so viel arbeiten kannst und Probleme wahrscheinlich hast und deshalb natürlich ja, wahrscheinlich irgendwie auf Corona nicht so gut zu sprechen bist. Also anders kann ich mir das erklären, weil die wirkt jetzt nicht dumm, ist einfach nur ekelig, so, also als charakterlich so. Und auch heute wieder, ne? Also zu diesem RKI-Statement irgendwie tweetet sie dann so: Leute, wer bislang noch die Hoffnung hatte, nach dem Impfstoff wird wieder alles normal, wird nun eines Besseren belehrt. Die Einschränkungen, Maske und Abstand sollen auch nach dem Impfstoff bestehen bleiben. Das neue Normal wird verstetigt. Ne? Also typisch wie so, dieser Tweet ist wieder exemplarisch für den ganzen Rechtspopulismus und diesen ganzen rechten Bereich im Internet. So, einfach Fakten verdrehen, Sachen weglassen, teilweise auch uninformiert sein, absichtlich oder unabsichtlich diese Fakten weglassen. Also wie kann man sowas tweeten? Also alles, was elementar ist an dieser Information, lässt sie doch einfach weg. So, also es ist unfassbar. Also diese Person, lese das mal durch. Aya Velasquez heißt, sie hat noch ein Axon irgendwas über dem A. Aber ja, die wird momentan von vielen geschitstormt, weil die einfach eine eklige Person ist. Ja, lest da mal rein, was sie so von sich gibt. Es ist echt zum Haare raufen teilweise.
Aber ich finde das gut, man lernt, ich finde das immer schön, wenn mir Twitter neue Begriffe beibringt. Wir sind wahrscheinlich bei Kohoniten.
Kohoniten? Kohoniten. Kann man filmen? Was ist das?
Ne, das sind wahrscheinlich einfach so Leute wie wir,
die daran das ja, okay, von Corona das, glauben. Ja, ist klar, ja, Kohoniten. Ja, jetzt verstehe ich das erst, ja.
Nicht okay. Politisch heimatlos seit Corona sind.
Ja, ja, genau. Das hat sie, steht auch in ihrem Profil übrigens. Seit Corona politisch heimatlos. Ja, ansonsten, wir gehen mal weiter zur nächsten Sache, würde ich sagen, wo ich echt kotze, ehrlich gesagt, weil die so dramatisch ist. Und zwar, dreijähriges Kind findet Waffe und schießt sich selbst. Ja, sind wir bei den USA, ne, und ihren bescheuerten Waffengesetzen. Irgendwie, mein erster Impuls war halt, mich mega darüber aufzuregen, irgendwie, weil laut der Polizeimeldung der Junge die Waffe aus dem, aus dem Schlafzimmerschrank oder Bettschrank des Papas wahrscheinlich geholt hat, die da drin lag. Da möchte man echt so dem Papa irgendwie im Gefängnis sehen oder irgendwie bestraft sehen, weil der so scheiße doof ist, seine Waffe da drin liegen zu lassen. Aber irgendwie, was Kinder und sowas angeht, bin ich ja durch seit Leos Geburt und dieses neue, habe ich ja schon mal erzählt, ne, diese, da hat sich bei mir irgendwas geöffnet. Was Kinder angeht, bin ich so am Wasser gebaut, seit Leo geboren ist. Das ist ganz schrecklich. Von daher war mein Impuls irgendwie, mich da auch reinzuversetzen und zu denken irgendwie, wie würde es mir damit gehen in so einer Situation? Und für mich wäre mein Leben, glaube ich, gegessen. Ich würde mir das mein ganzes Leben nicht mehr verzeihen. Von daher bringt es da auch nichts, irgendwie den Moralapostel zu spielen, finde ich, und dann auf den Finger zu zeigen und ihr scheiße und doof und ihr sollt noch bestraft werden. Der ist schon bestraft genug, weil der hat nämlich seinen kleinen Sonnenschein verloren. Da waren auch Bilder von dem zu sehen. So ein kleiner, süßer Junge. Und der ist jetzt einfach tot. Und das verzeihst du dir nicht. Das verzeihst du dir nie mehr. Also von daher, eine schlimmere Strafe gibt's nicht. Und ja, man kann es kritisieren, warum der die Pistole. Und ich meine, du hast ja auch schön in dem Blogger ein paar Sachen gesagt dazu, dass man. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Irgendwas, jetzt fiel mir gerade irgendwas, was du gesagt hast, was ich gut fand. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was du gesagt hast. Warte mal. Ich habe den Faden verloren. Warte, ich muss mal eben deine Dings lesen dazu. Oh Mann, jetzt weiß ich nicht mehr. Geil, ist auch. Dass ich gerade noch was parat habe, was du gesagt hast dazu, und es mir dann wieder entfallen ist. Krömer wird ist alt und senil. Also, die Waffengesetze sind schuld, definitiv irgendwie. Geladene Waffe, das war dein Ding irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es auf Twitter war, wo ihr darüber diskutiert habt. Wofür muss man eine geladene Waffe haben irgendwie? Da hast du irgendwie eine Statistik gebracht, dass selbst wenn eingebrochen wird, größtenteils die Leute, die eine Waffe haben, die aus Versehen gegen sich selbst richten, ne?
Tatsächlich nicht mal das, sondern wirklich, damit sind wirklich Selbstmorde gemeint. Statistisch gesehen, gerade in den USA, wenn geschossen wird, schießen die Leute häufiger auf sich selber als auf andere.
Ja, lustig. Also es geht darum, nicht nur darum, dass du eine Waffe im Haus hast, sondern dass viele Amerikaner ja eine geladene Waffe im Haus haben und das tun und das in Interviews auch sagen, ja, wenn man mir eingebrochen wird in den USA heutzutage, muss die Waffe schnell und geladen und greifbar sein. So. Und das ist ja eine totale, also ich habe die Statistik damit aufgenommen und viele haben echt gesagt, wow, krass. Nämlich, dass im Jahr 2019 in den USA 240 Kinder beim Spielen aus Versehen eine Waffe ausgelöst haben und 100 davon haben sich damit selbst getötet. Das ist eine unfassbar hohe Zahl.
Praktisch alle 2 bis 3 Tage. Das ist fast täglich eigentlich schon.
Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also Also ich verstehe es einfach auch nicht. Ich verstehe nicht, dass die Amerikaner nicht auf die Straßen gehen in großer Anzahl und sagen, man muss das regulieren, das geht so nicht weiter. Also gerade in solchen Fällen oder so, wenn man das mitkriegt, ich weiß nicht, ob die amerikanischen Medien das irgendwie ausblenden und dass die, ich meine, dass die NRA, also die amerikanische Waffenlobby, eine unglaublich große Macht in den USA hat. Das weiß jeder. Jeder, der Bowling for Columbine gesehen hat, den Dokumentar von Michael Moore, kann das nachvollziehen. Aber ich meine, die Amerikaner sind auch nicht dumm. Ja? Also, dass da, ich weiß, dass es in einigen Bundesstaaten Initiativen gab, auch durch Obama und so, aber das ist, ja, das ist immer noch, das ist für mich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und dann doch irgendwie, wenn ich weiß, ich meine, die Fälle müssen doch auch durch die Medien gehen, wenn ich weiß, dass sich ein Kind aus Versehen erschossen hat, und wenn du den Polizeibericht liest, was die Polizei tweetet, der arme kleine Junge hat sich in den Kopf geschossen. Wenn ich so eine Information habe, also bei mir als jungen Vater, wie gesagt, ich bin da echt durch dieses Hormon, was sich bei der Geburt ausschüttet, ich bin da so nah am Wasser gebaut, wenn ich sowas höre, ich könnte anfangen zu heulen, echt. Das wäre vor 2 Jahren noch nicht passiert, aber also ich finde das so unglaublich traurig. Und da muss doch bei jedem Vater in den USA muss doch die Alarmglocken klingeln. A, wir müssen was dagegen tun, wir müssen auf die Straße gehen, dass die Waffengesetze geändert werden. B, um Gottes Willen, ich werde niemals meine Waffe irgendwo frei zugänglich nicht gesichert liegen lassen. Ich check nicht. Sind die Amerikaner wirklich so dumm, Balthasar? Ich check's nicht. Ich check es nicht.
Also entweder dumm oder paranoid, eins von beiden. Ich meine, gut, was willst du erwarten von einem Land, wo, das ging vor ein paar Jahren ja rum, das war so eine ganz große Nummer, wo halt im ganz normalen Fernsehen so Werbespots liefen, wo, über so eine Halterung am Bett, wo du deine Shotgun reinlegen kannst.
Ja, von mir aus kann man es ja gerne machen, wenn man keine Kinder hat irgendwie, was weiß ich, aber wenn man ja, so paranoid ist, dann gerne, aber...
Ja, es ist halt, ich meine, ich habe ja die beiden Videos von Jim Jeffries verlinkt, das ist halt Comedian, aber wie ich sagte, das, was er sagt, ist einfach hundertprozentig wahr. Es gibt einfach keine logischen Argumente dagegen. Er hat gesagt, natürlich sehr viel lustiger, aber er hat im Endeffekt gesagt, entweder du bist verantwortungsbewusst mit deiner Waffe oder sie ist zur Verteidigung. Es gibt nur eins von beiden. Weil eine Waffe, die du gesichert hast im Safe, ist nicht mehr für Selbstverteidigung da. Weil wenn du erst irgendwie den Safe aufschließen musst, um an deine Pistole zu kommen, dann ist halt zu spät. So, man meint halt, aber wo lebt ihr denn, dass ihr alle immer das Gefühl habt, da kommen Leute und wollen euch umbringen? Also, tja. Ja.
Ich weiß es also, nicht. Also, Michael Moore kam ja im Bowling for Columbine zu dem Ergebnis, dass die Medien große Schuld daran tragen, ne? An dieser Aggressivität, an diesem irgendwie, ich muss meine Waffe bei mir haben, weil die Medien halt in den USA suggerieren, dass man ständig in Gefahr ist und dieser ganze Sensationsjournalismus quasi zu einer dauerhaften Angst in den Menschen führt, die dann irgendwie dadurch dieses Bedürfnis haben, irgendwie gegen diese Angst irgendwas zu tun und sich quasi zu safen irgendwie. Und da gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien, dass die Medien dann irgendwie durch die NRA irgendwie, dass dieser Kurs vorgegeben wird, damit die mehr Waffen verkaufen, jada, jada. Kann ich alles nicht beurteilen, ja. Aber Fakt ist irgendwie, also im Bowling for Columbine geht ja auch nach Kanada rüber und die haben dieselben Waffengesetze wie die Amerikaner und da gibt es halt diese, also es gibt auch Statistiken da, ne, wie viele Leute irgendwie in den USA irgendwie durch Schusswaffen getötet werden und in Kanada, ne? Und in Kanada kannst du an einer Hand abzählen, die haben dieselben Waffengesetze. Also da muss ja irgendwas anders sein. So,
tatsächlich, und zum Beispiel die Schweiz hat, glaube ich, auch mehr Waffen pro Einwohner als die USA, aber in der Schweiz darfst du die Munition nicht zu Hause lagern.
Okay, aber das ist dann ja schon ein Unterschied. Während in Kanada gibt es exakt dieselben Gesetze. Und die Schusswaffenquote gibt's, also da gibt's nicht. Also da schippt keiner. Also da muss ja irgendwas dran sein. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das so ist. Und wie gesagt, Michael Moore kam dazu, dass die Medien das halt unglaublich forcieren mit ihrer Sensations und diesem irgendwie, ja, der hat den erschossen und einfach den Amerikanern suggerieren, ihr müsst Waffen kaufen, um zu überleben, um sicher zu sein. So.
Und ja, deshalb, ich meine, wir werden das heute nicht lösen, aber es macht ja durchaus Sinn, dass gerade die Amis, die sind ja richtig fanat in ihre Waffen. Ich meine, es ist ihr Second Amendment. Also das wäre quasi, als würde bei uns im Grundgesetz nach die Würde des Menschen ist unantastbar, der zweite Artikel wäre, Waffen sind awesome und jeder von euch sollte eine haben. So, und die Amis sind da ja völlig fanat und das ist irgendwie so für die ja absolut heilige Kuh. Gerne ja auch irgendwie religiös angehaucht. Weiß nicht, ob da die NRA einfach gut Propaganda gemacht hat.
Definitiv, oder definitiv. Über Jahre.
Ja, aber ich sag mal, das Mindestmaß bei aller Paranoia, was man wohl erwarten könnte, wäre, dass man die Waffe nicht geladen im Schrank liegen hat. Dass man wenigstens den Munitionsriegel rausgezogen hat.
Ach Gott, wenn ich mir auch nur darüber Gedanken mache, dass mein Sohn aufgrund von so einer Dummheit von mir und so einer Unvorsichtigkeit sich selber in den Kopf schießt. Ich glaube, ich würde einfach die Waffe nehmen und mir direkt selber auch in den Kopf schießen. Ich könnte damit nicht leben. Das wäre so furchtbar. Von daher irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es diesen armen Menschen gerade gehen muss. Die natürlich auch, ja, viele von euch haben geschrieben, die haben selbst Schuld. Ach, ist natürlich auch ein hartes Urteil, ne? Auch da, ne? Also so ein bisschen Einfühlungsvermögen und so weiter. Gut, die werden es nie lesen, aber die Amerikaner sind ja auch nicht keine Kinder von Traurigkeit und werden denen das auch so zurückgeben. Stell dir vor, du bist in dieser tiefen Trauer und dann zeigen alle mit dem Finger auf dich und sagen, du Trottel, du hast selbst Schuld, ich hab kein Mitleid für dich. Wie gesagt, ja, eigentlich ganz schlimm.
Es sind Fälle, in denen sagst du, da habe ich Mitleid, da ist es vielleicht ein Fehler der Eltern, aber es ist halt so eine Unaufmerksamkeit, was weiß ich, dein Kind ist halt aus dem Fenster gefallen oder so. Das ist halt, das ist
nicht du warst auch nicht dabei, du weißt auch nicht, wie es läuft. Es kann sein, dass sie, keine Ahnung, die Waffe zwar nicht eingeschossen haben, weil sie die, wenn deinen Griff beide haben wollen im Schlafzimmer, dafür immer, keine Ahnung, morgens das Schlafzimmer abgeschlossen haben, damit keiner reinkommt oder so. Du weißt halt auch nicht hundertprozentig, wie es abgelaufen ist, ne? Und dass dann einmal das Schlafzimmer aus irgendeinem Grund, weil der Hund rausgelaufen ist oder was ich was auf war und dass der Junge das dann so, also du weißt es halt nicht, wie es war. Ich finde es immer so als Ferndiagnose echt schwer und so diesen Satz, die haben selber Schuld. Leute, ey, das sind Menschen irgendwie und die haben gerade ihr Kind verloren und so. Ich finde das immer so ein bisschen, ach, keine Ahnung, das Internet ist auch so abgestumpft, was so Emotionen angeht. Ist ja auch klar, weil, ne, irgendwie trauern um den und den das Internet. Aber man ist so abgestumpft. Ich meine, ich werf da wirklich keinen Stein. Vor 2 Jahren habe ich wahrscheinlich was Ähnliches gesagt. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwie, was das für ein Schicksalsschlag ist und wie tragisch, unter welchen Umständen, könnte man auch mal ein bisschen irgendwie Mitgefühl zeigen und sagen, ja, die haben zwar irgendwie selber Schuld, aber deren Leben ist vorbei. Die werden sich das niemals verzeihen. So. Und denen wurde auf so eine tragische Weise und ihr vielleicht größtes Glück geraubt, ne? Also, ganz schlimm.
Vielleicht bin ich da auch abgeschimpft, aber ich finde das nicht tragisch. Also im Sinne von, das ist halt einfach.
Da schießt sich ein Dreijähriger in den Kopf. Das ist ja schon ein Unfall. Das findest du nicht tragisch.
Auf jeden Fall, aber es ist halt willentlich, in Kauf genommen. Also.
Hä? Das ist willentlich in Kauf genommen, dass er sich in den Kopf schießt selber.
Naja.
Sie sind halt unvorsichtig gewesen. Auf eine gewisse Art und Weise haben sie natürlich auch selber Schuld. Aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Das ist so dieses, ja. Jeder Amerikaner hat eine Waffe irgendwie zu Hause liegen, so gefühlt. So, warum haben die jetzt mehr Schuld als alle anderen irgendwie, weil sie weniger gesichert haben? Das ist halt so Mentalität. Das ist wieder dieses andere Länder, andere Sitten. Ne? Das ist halt, ich finde es immer problematisch, über sowas dann zu urteilen, so, weißt du? Gerade so per Ferndiagnose, wo du nicht dabei warst und nicht genau weißt, wie es passiert ist. Ja. Ich finde das ein bisschen taktlos, ehrlich gesagt. Aber gut, jeder wie er will. Ich verstehe, warum ihr es sagt und im Grunde habt ihr auch recht.
Ich würde ihn jetzt auch nicht ins Gesicht brüllen, sagen wir es mal so.
Ja, gut, aber das Internet ist ja so grausam, irgendwie, du kennst doch die Leute. Irgendwas meinst du, was in den USA ja, jetzt in dieser Stadt los ist? Da ist so eine Hexenjagd gegen die. Ihr habt euer Kind getötet und so, bla 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 bla.
Ich meine, tatsächlich traurigerweise, das war ich in dem Fall wirklich traurigerweise, in solchen Fällen passiert es oft eher das Gegenteil. Sondern wenn das gerade so, wenn das so eine, wie so eine konservative Nachbarschaft ist, da wird sich eher noch versammelt und irgendwie, naja, Gott hat ihn jetzt an sich genommen und da kann man
ja,
jetzt.
Ja, vielleicht. Aber auch da wieder Ferndiagnose beinahe. Ja, also ich finde es furchtbar irgendwie und ja, ich habe das versucht zu erklären, vielleicht ist es beim einen oder anderen angekommen und kann verstehen irgendwie, warum ich sage, ich zeige nicht mit den Finger auf denen, sondern die haben einfach nur mein Beileid, weil die sind gerade die einsamsten und traurigsten Menschen auf der Welt wahrscheinlich. Ja, ganz kurz noch, die größte Sache in dieser Woche, der Wendler hat seine Karriere abgestoßen, rausgeekelt könnte man fast sagen. Wir haben heute ein Vereinfacher-Video dazu aufgenommen. Ganz interessant nochmal der juristische Aspekt. Unter anderem geht es in dem Video darum, irgendwie, wann man als, in diesem Fall RTL oder als potenzieller Sponsor oder als Werbepartner von Michael Wendler einfach den Vertrag kündigen darf. Was ich ganz spannend finde, weil ja eigentlich alle Verträge gekündigt wurden. Das gibt's morgen, aber wir reden natürlich über Wendler, die Person. Ich kann aber was nicht. Ich meine, dass er den Drang hat, immer im Mittelpunkt zu stehen, ne, das ist, glaube ich, unbestritten. Dass er dafür alles getan hat und immer sehr, sehr kontrovers war, absichtlich auch, dass es seine Masche auch war, ist auch klar. Jetzt ist halt die Frage: Also, ist er einfach zu dumm, um zu realisieren, dass er zu weit gegangen ist? War das vielleicht irgendwie so ein PR-Stunt, weil er gesagt hat, ja, jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger um Laura und mich irgendwie, jetzt muss ich wieder irgendwie kontrovers sein, um in den Medien zu sein? Oder hat er es wirklich völlig verloren, wie es ja auch Attila Hildmann in seinem Video beschrieben hat, ja, der hat schon seit Tagen mit mir telefoniert und der hat das geglaubt, der war skeptisch und ich finde so stolz, wie dass er diesen Schritt jetzt gegangen ist. Ich frage mich, ich habe zuerst gedacht, das ist nur ein PR-Stunt irgendwie, aber da aus der nochmal zurückzurudern, wenn du dich jetzt der Wendler hinstellst und sagst, ja Leute, war nur Spaß irgendwie, ich wollte einfach nur einen Scherz machen, ich glaube, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus irgendwie. Und also wie jemand so dumm sein kann, ich persönlich, wenn ich Geld setzen müsste und mich für irgendwas entscheiden müsste, würde ich einfach sagen, der hat einfach diesen Impact völlig unterschätzt. Ich glaube, der hat gesagt, er ist in den USA und haut mal irgendwie so einen Spruch raus und wie er es immer gemacht hat, irgendwie kontrovers um jeden Preis, um im Gespräch zu bleiben. Und der hat einfach die Tragweite seiner, eben weil er nicht weiß, wie momentan in Deutschland die Stimmung ist, die Tragweite seiner Äußerung völlig unterschätzt. Der hat nicht gedacht, dass er jetzt alles verliert dadurch. Und ja, also der absolute Wahnsinn, irgendwie seine Karriere ist vorbei. Geil ist auch, dass er laut seinem Manager jetzt irgendwie durch die DSDS-Nummer und diesen Kaufland-Werbespot oder diese Reihe komplett aus den Schulden rausgekommen wäre, wobei ich ihn den Schulden auch nicht abnehme irgendwie, ganz ehrlich. Schulden, insolvent, halb. Und aber irgendwie die dicken Hotels und die dicken Häuser gemietet und so weiter, das wird sowieso gemauschelt, der hat noch irgendwo Geld, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird er jetzt langsam so Einkommensprobleme kriegen, also weil irgendwie, was der Manager, was ich gelesen habe, der war ja auch scheinbar bei Pocher, ich habe es heute bei Böhmermann und Schulz gehört, dass es da eine Sondersendung gab bei RTL mit Pocher, wo dann auch der Manager sogar, das ist ja schon wieder so ekelhaft, das ist ja schon wieder so, und RTL versucht dann den Moralapostel zu spielen, das finde ich immer das Geilste bei der Sache, ne?
Ja, tatsächlich war es aber, also offizielle Darstellung. Diese Doku über Wendler wurde vorher aufgezeichnet. Also das war jetzt einfach, scheint so zu sein, dass das einfach irgendwie Glück gewesen ist.
Achso, das war nicht live und nicht auf den aktuellen Fall?
Das war einfach, okay. Die haben irgendwie mit Wendler und vor allem mit Wendlers Manager und der hatte wohl schon so anklingen lassen, dass das bei Wendler langsam aber sicher irgendwie eine Schraube locker ist. Die Doku war wohl auch richtig peinlich, weil die unter anderem wohl auf dem falschen Instagram oder falschen Telegram-Profil waren. Also nicht auf dem vom Wendler, sondern halt auf irgendeinem Fake-Profil. Also Pocher hat sich da wohl auch ziemlich einen Bock gerissen. Aber das hat jetzt wohl nichts unmittelbar damit zu tun, dass Wendler dann da irgendwie völlig
am Arsch. Okay, ich dachte, das ist jetzt live, weil auch der Manager, ich auch gelesen, dass der Manager das nochmal bestätigt hat, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, das war live. Ja, wie dem auch sei, also wie gesagt, RTL Moralapostel, ja, kann man den fast auch abnehmen. Also, aber der Manager hat ja Interviews gegeben, hat gesagt, ja, bei mir haben irgendwie im Laufe des Tages 15 verschiedene Sponsoren angerufen, alle wollen ihre Verträge fristlos kündigen. Das ist übrigens genau der Punkt, worüber morgen wir in einem Video sprechen. Ja, seine Karriere ist vorbei. Der wäre aus den Schulden rausgekommen und jetzt, ich meine, Wendler stellt sich hin und sagt, will in den USA bleiben, will sowieso nicht mehr nach Deutschland zurück, ist kein Problem für ihn. Aber wovon will er jetzt leben? So, also in den USA kennt ihn keiner, er ist ein absoluter Nobody, ist angeblich hochverschuldet. Wie? Frage ich mich. Also wie naiv kann man denn sein? So, jetzt habe ich aber meine ganze Sache und die ganze Analyse irgendwie so von wegen, er hat die Handlungen seiner Taten noch nicht total unterschätzt. Wie siehst du denn die ganze Sache?
Ich bin mir ja gar nicht so, weil er hat ja nicht einfach nur gesagt, irgendwie Corona gibt's nicht und ihr seid alle Lemminge, sondern er hat ja eingeleitet damit, dass er bei DSDS zurücktritt. Er hat ja gesagt, ich trete bei DSDS zurück, weil die Bundesregierung hinterfragt
wird. Keinen Sinn, ne?
Es macht überhaupt keinen Sinn, hinterfragt das einfach nicht. Es gibt euch nur Kopfschmerzen.
Ich glaube, er wollte nur wieder kontrovers sein und wieder in den Medien sein. Und
hat das völlig unterschätzt. Ich musste so lachen, dass wenn Leute dann bei RTL irgendwie sagen von wegen, ja, das zeigt dir nur wieder, dass man ja heutzutage nichts mehr sagen darf, sonst wird man sofort sozial getötet. So, ja, oder RTL hat einfach gesagt, Moment, du Arschgeiger, hast bei uns Vertragsbruch begangen, unternehmensschädigendes Verhalten, wir wollen mit dir einfach nichts mehr zu tun haben. Eins von beiden, wer weiß es schon. Also ja, ich beschäftige mich mit diesem Kerl ja nicht, der ist halt für mich irgendwie auf einer Stufe mit irgendwelchen Trash-YouTubern, nur sind die wesentlich erfolgreicher. Und liefern mitunter vielleicht auch besseren Content. Also keine Ahnung, das ist halt für mich so ein absoluter Nobody. Also was persönlich, aber ich kenne den einfach.
Ja, dass er überhaupt bekannt ist, ist einfach ein Joke. Der kann halt nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, ist irgendwie seine Frau verlassen und eine 18-Jährige zu vögeln. So, das war seine Errungenschaft. Deshalb ist er in den Medien.
Gehört wieder zu dieser Gruppe von Menschen, die irgendwie berühmt sind fürs Berühmtsein.
Ja gut, er war vorher schon, hatte ein, zwei kleine Hits, ne? Also er war eigentlich als Schlagersänger
berühmt. Aufhören, irgendwas, was, ich sag jetzt mal, sinnvoll ist im Sinne von Inhaltliches zu tun. Ob ich den Inhalt jetzt gut oder schlecht finde, ist ja was anderes. Aber der einfach aufhört, irgendwas von Inhalt zu tun und einfach quasi nur noch, das ist so wie diese Leute, die quasi von RTL geschaffen werden und dann nur noch so durchgereicht werden durch die ganzen Reality-TV-Formate. Ne? Bei RTL gibt es ja auch so, steigst irgendwie, was hast du mit Schwiegertochter gesucht oder so ein und wirst dann irgendwie durch drei
gerufen. Bachelor.
Ja, und irgendwann landest du dann halt im Dschungelcamp. So nach dem Motto.
Das ist halt RTL bastelt sich seine eigenen Promis, ne? Wundert sich dann, dass keiner die ernst nimmt als Promis. Aber gut, die fallen ja gut damit, ne? Dschungelcamp ist ja das meistgeschaute TV-Format des Jahres, immer jedes Jahr. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Wendler. Momentan ist ja wirklich in allen Medien irgendwie auch gerade Laura, die die irgendwie nur Vorteile bisher hatte, auf diese Beziehung irgendwie auch selber berühmt geworden ist. Ich glaube, irgendwie auch am Ende den Wendler mit durchgefüttert hat mit den ganzen Sachen, die sie gemacht hat. Das Problem ist jetzt, sie hängt damit dran, ne? Und sie ist immer seine Ehefrau und RTL hat ja schon gesagt, irgendwie, dass ihre eigentlich für sie alleine geplante Fernsehsendung irgendwie gecancelt wird. Und da sie nun mal, sie hätte schon ganz unauffällig irgendwie auf Instagram gesagt, ja, sie würde, was wäre sie für eine Frau, wenn sie jetzt ihren Mann verlassen würde? Natürlich wird sie bei ihm bleiben, aber sie wäre schon anderer Meinung, so ganz, ganz subtil noch mit eingeschoben. Ja, ich bin gespannt irgendwie. Also wie gesagt, sie hat bisher nur Vorteile, war so die Märchenprinzessin irgendwie und jetzt ist das Märchen vorbei, weil jetzt haben sie gar kein Geld mehr und sie kriegt keine Aufträge mehr. Das heißt irgendwie so, ihre eigene Karriere kann sie damit auch vergessen. Ich bin mal gespannt, ob die Liebe der beiden, ich habe von Anfang an, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, das Erste, was ich, als die Sache losging, weiß ich noch, habe ich mit meiner Freundin auf einer Autofahrt darüber gesprochen und habe gesagt, wenn ich Geld setzen müsste, ne, würde ich sagen, der Wendler ist schwul. Und die ganze Geschichte ist reine Fake-PR, damit er irgendwie mal wieder ein paar Platten verkauft und ein bisschen in den Medien ist. Gut, er hat eine Ex-Frau und eine Tochter, aber irgendwie war der mir immer suspekt irgendwie. Also ich finde, der ist auch immer sehr, also wenn ich ihn so standalone sehen würde, wie er redet und wie er sich verhält, würde ich immer sagen, der ist schwul. Das ist gar kein Problem in irgendeiner Weise, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich immer sagen würde, dass diese ganze Beziehung einfach fake ist. Immer. Auch heute noch würde ich sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich bin mal gespannt, ob das irgendwann rauskommt. Eines Tages, mark my words, kommt es raus, so ähnlich mit Milli Vanilli. Das war nur Fake irgendwie, weil der Wendler mit seiner Musik keinen Erfolg mehr hatte und über diese Kontroverse und so wieder in die Medien kommen wollte. Was er auch geschafft hat. Also PR-mäßig war das eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also es ist so, ich sehe es ganz genau, der Wendler ist für mich total egal. Der ist so Paris Hilton-mäßig. Also der kann eigentlich überhaupt nichts. Und ist irgendwie, ja, in den Medien fürs, ich habe meine Frau verlassen und eine 18-Jährige gevögelt. Bei Paris Hilton ist es, weil sie eine Hilton ist, so. Und ja, von daher, ich bin gespannt. Beinahe, das war schon wieder für heute. Wir haben 1:20 haben wir durchgeballert. Die Zeit ist verflogen wie im Flug. So, was sagst du dazu? Statement. Reaction jetzt von dir. Live-Reaction.
Ich habe gerade so meinen persönlichen Stevino-Moment, weil ich ein Sprichwort im Kopf habe, ob ich genau weiß, wenn ich es versuche, butcher ich es. Von daher, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert oder irgendwie so. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ja. Ich bin Genie, ich vergesse meine eigenen Sätze immer. Ich kann mich nicht mehr an Eddie Mania erinnern, ehrlich gesagt. Gut,
da brauchst du dich nicht schlecht fühlen, aber das ist, glaube ich, auch relativ normal. Mir ist sogar auch aufgefallen, bei den Elimania-Quizzes, wir hatten ja in der Elimania-Woche zwei Quizze, glaube ich, die du gemacht hast und dann ja quasi zwei Quizze oder ein Quiz, das irgendwie die Community zusammengestellt hat.
Naja, selbst das Zusammengestellte waren vielleicht 5-6 Fragen von der Community, der Rest war schon von mir.
Aber der Punkt war, weil das kam mir so viel, das, was ich ja dann auch gewonnen habe, das kam mir halt so viel einfacher vor, weil man hat einfach diesen Unterschied bemerkt, weil wenn du, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn du irgendwie so ein Quiz machst für Elimania und irgendwie an Dinge denkst, die mit Elimania zu tun, dann denkst du wahrscheinlich halt viel anders drumherum. Ja, du hast ja wie viele Fragen über die Artworks gemacht, wann irgendwelche Sachen released wurden. Mhm. So, das sind halt die Sachen, die für dich so als Creator hingeblieben sind. Als Fan ist es natürlich viel einfacher, einfach Fragen zu beantworten über eine Folge, die man einfach schon 28.000 Mal gehört hat. Mhm. Du hast ja immer wieder bemerkt, was ich mit dem Pinienduftbaum oder so, wo du sagtest, das hätte ich nicht gewusst. Ich bin mir fast sicher, im Chat hat das jeder oder fast jeder wusste das einfach.
Ja, Pinien hätte ich schon hingekriegt, einfach Ausschlussverfahren, da klingelte bei mir irgendwas, aber es waren so ein, zwei Fragen, zum Beispiel die du gesagt hattest, wo wir noch selber recherchiert haben, weil ich mir selber nicht sicher war. Was war das nochmal?
Ich hatte zwei, einmal die Frage mit Libra und die mit Lopez.
Genau, dass der Sprecher von Roy vorher eine andere Rolle hatte, das wusste ich einfach gar nicht mehr. Der Lopez war der Sprecher von Roy und Siggi und Thema erledigt. Nee, warte mal, Siggi hat jemand anders gesprochen, glaube ich, oder?
Gar niemand. Ach doch, in 20 hat dann irgendwer Siggi gesprochen.
Ja, aber der hatte ja vorher der hatte vorher auch einen Sprecher. Da war auch jemand, der den gesprochen hat. Ja.
War das nicht der Joke in 20, dass dann released wird, dass dann erklärt wurde, dass so Roys Tiger halt ein Druide ist?
Ja, aber da kam er dann aus der Form raus. Der hat als Kind auch ein bisschen gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass der auch eine, ich weiß noch nicht, wer es war, aber es war nicht Lopez. Irgendjemand auch schon vorher und wenn es nur dieses waren, er hat ab und zu hat er auch mal dann ein, zwei Worte fallen lassen. Also es gab schon einen Sprecher für Siggi, aber ist ja egal. Aber dass der vorher schon irgendwas gemacht hat, nämlich, was war er, die Mutter von Horst? Nee, was war er?
Mutter von Artinuvio.
Die Mutter von Altinovi, ja, okay. Wusste ich, nicht mal ansatzweise, hätte ich niemals beantworten können.
Lustig, weil ich hatte es ja, wie gesagt, aus dieser einen Live-Lesung von der Gamescom. Ich weiß auch gar nicht, warum sich das bei mir eingeprägt hat. Und es war so lustig, weil du es schon auf der Gamescom nicht mehr gewusst hast. Du hattest irgendwie so angefangen mit, ja, du warst halt, ihr müsst euch ja vorstellen, da hat sich einer bei mir beworben, der klang halt einfach original wie Bully. Und dann habe ich gedacht, dann bauen wir, nee, Moment, das war ganz anders.
Ja, ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist man dann als Kreativer, der das alles so produziert und schreibt und schneidet, einfach in so einem Tunnel, keine Ahnung. Aber ja, es ist immer schön, die alten Folgen zu hören, weil ich teilweise über die Witze lachen kann, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. Das ist schon spannend. Naja, ihr Lieben, also, habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne, am Wochenende habe ich schon erzählt, das Drehbuch ist fertig. Ich glaube, soweit war ich am Sonntag ja auch schon im Podcast. Ich habe es jetzt nochmal so, also was heißt überarbeitet, bin nur drüber gegangen, ein paar Formulierungen geändert, was man so macht, nochmal so einen letzten Schliff. Noch so ein paar Kleinigkeiten geändert und dann habe ich es gestern Abend an alle Sprecher rausgeschickt, kleine Hiobsbotschaft. Und Gebarlo hat mir gleich geantwortet, hat gesagt, das ist super schlecht, weil ich jetzt 3 Wochen in die Reha fahre. Das ist also super kacke. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal ohne ihn schneiden, was ich total hasse, weil normalerweise schneide ich echt chronologisch. Das ist mir echt am liebsten. Aber das geht ja dann ja nicht. Das heißt, ich werde es erstmal ohne seinen Sätze schneiden müssen und dann hat er auch zugesagt, wenn er aus der Reha wieder da ist, nimmt er sofort auf. Aber ja, also ich persönlich hoffe, dass Shadowlands jetzt nicht so schnell announced wird, ein neuer Release. Weil ja, jetzt habe ich extra so durchgeballert und jetzt ist Barlow erstmal irgendwie 3 Wochen in der Reha. Super, super kacke. Aber es ist, wie es ist. Und ich sag's mal so, irgendwie das Hörspiel kann es keiner wegnehmen. Das haben wir jetzt sowieso. Es ist wirklich ein super schönes Drehbuch geworden, auch ein cooler finaler Teil. Die Sprecher haben schon sehr, 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 sehr begeistert darauf reagiert. Heute hat der Lasersprecher schon getwittert. Also
warum hast du mich?
Ihr werdet verstehen, warum, wenn ihr den Teil gehört habt. Kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Auch die geniale Anni hat sich gemeldet. Ich liebe diese Frau, ja. Also mit der ich unterhalte mich auch so gerne mit dir, weil die wirklich so redet, wie in den wie auch ihre Synchronstimme ist. Die hat ja auch so viele Aufträge, die macht ja wirklich viele Sachen, wo man gar nicht weiß, die man gar nicht weiß. Zum Beispiel war sie jetzt in dieser Trollhunters-Sequel. Es gab aber Trollhunters, diese Urserie, und die gab es ja 2 Sequels, was am Ende so eine Trilogie war. Und die letzte war diese Magier-Sache. Und wenn man ganz genau aufpatzt, ich weiß nicht, welche Rolle sie hat, aber mir ist beim Gucken sofort aufgefallen. Sie hat es mir auch mal irgendwann so im Hintergrund erwähnt, ja, ich nehme gerade für eine Animationsserie auf, die heißt Magier. Das konnte ich damals gar nicht zuordnen. Und dann hörte ich sie und dann macht es Klick. Ah, okay, Anni. Man hört aber, man erkennt die Stimme sofort. Hört mal rein bei Magias, also bei dieser Trollhunter-Sequel von, Guillermo del Toro. Da hört man die Anni auch. Also sie ist wirklich in vielen Dingen ist sie präsent. Ich liebe die Frau. Also sie hört den Podcast nicht, von daher kann ich das erzählen. Die ist so unfassbar talentiert und so eine unglaublich nette Person. Und auch eine Süße. Auch optisch ist sie auch eine Süße. Also, ja. 20 Jahre jünger und und kein Kind und keine Frau, und dann würde ich mal nach Berlin fahren und Hallo sagen. Egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist rausgeschickt an alle Sprecher. Die nehmen jetzt alle auf. Ich habe allen eigentlich so eine Deadline in 2 Wochen gegeben. Die meisten werden sich da auch dran halten. Und und auf Barlow müssen wir dann warten. Aber ja, ich mache den letzten Teil nicht ohne Barlow, von daher. Warten wir da gerne, und vielleicht passt es ja mit dem Shadowlands Release noch. Cool, Lieben, jetzt haben wir noch nachgelegt und sind jetzt bei 1,5 Stunden. Also eigentlich eine halbe Stunde länger, als ich wollte. Wenn wir dann nächstes Mal wieder mit kurzer werden, muss ich mir mit der Peitsche mehr aufpassen. Banasar, wir sehen uns morgen Abend im Stream, denke ich. Und werden natürlich Stream Raider spielen und Bosse schlachten. Und wie gesagt, das mit dem Shadowlands Key ist versprochen.
Aber wird es nicht diese Woche sowieso ein längerer Podcast, weil wenn mich alles täuscht, Sonntag ist doch Impox, oder nicht?
Ah, stimmt! Ja, ich muss immer, also wir die sind auch so tüdelig, wir wollten beide, ja, wollen wir jetzt machen? Ich schreibe mal eben, gut, dass du mich dran erinnerst. Podcast diese Woche. Gut, dass du es sagst. Wir sind auch beide so, weil wir beide so viel am Hacken haben, dass wir uns verabreden und das dann aber nicht näher thematisieren. Naja. It is how it is. So, jetzt aber Feierabend. Ich muss das schneiden und dann muss ich auch gleich schon wieder in die Haie. Banasar, danke, wir sehen uns nächste Woche und morgen im Stream, und danke, dass du dabei warst, und tschüss. Was war denn das? Du bist mir ins Wort gefallen. Sag nochmal einzeln tschüss. Sag tschüss.
Tschüss.